Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Film ab, Buch auf, gekonnt ahnungslos, der Podcast mit mir, dem Bene. Und selbstverständlich ist er wieder dabei und bestens vorbereitet mit einem neuen Bond-Teil, der Leon. Sei gegrüßt, mein Lieber.
Ganz genau, sei gegrüßt. Ebenfalls, ja, gut vorbereitet, hoffe ich zumindest, aber sollte Formsache sein. Wir sind ja mittlerweile geübt. Also ich hoffe, es ist gut vorbereitet. Du gibst mir danach einfach Rückmeldung, was dir gefehlt hast. Offen und ehrliches Feedback. So handhaben wir das hier ja. Freue mich, reinzustarten und ja, glaube, wir haben heute wieder mit einem neuen Film einiges zu diskutieren oder zu untersuchen im weitesten Sinne. Bin gespannt, wie es dir gefallen hat. Soweit, vielleicht können wir ja heute schon mal ein erstes Feedback oder Fazit ziehen, auch wenn natürlich das Ranking noch aussteht.
Selbstverständlich, das wird dann die Zahlen werden dann die Wahrheit sprechen, vielmehr. Aber heute können wir den Grundstein legen, zumindest im ersten Teil. Und worum geht's eigentlich? Es geht um den 13. Film des Bond-Franchises Octopussy mit Roger Moore, sein vorletzter Auftritt, bevor wir dann schon wieder in die Bücher verschwinden werden. Also da ist dieses Film-Intermezzo dann doch auch schon wieder kurzzeitig pausiert. Aber haben dann ordentlich Material, würde ich sagen.
Auf jeden Fall, ich glaube auch. Und ja, man muss ja auch dazu sagen, das ist ja dann auch schon wieder so ein bisschen das Finale der Bücher dann irgendwie. Also kommen natürlich einige, aber ist ja nicht unendlich fortzuschreiben. Wobei man ja auch sagen muss, wir sind ja mittlerweile auf jeden Fall schon mehr als bei der Hälfte, was die Filme auch angeht. Also so langsam haben wir da einen ganz guten Fortschritt, würde ich sagen, der sich sehen lassen kann. Haben wir uns schon ganz gut eingegraben in die Thematik.
Definitiv. Also da hat sich einiges getan. Mit Octopussy haben wir natürlich wieder einen Film, der sehr maritim anklingen lässt. Hast du die Befürchtung, es geht wieder ins Wasser oder hast du einfach mal den Titel ausgeklammert?
Ich habe den Titel ausgeklammert, wäre falsch. Ich habe mir aber tatsächlich in die Richtung maritim nicht so richtig Gedanken gemacht. Ich habe eher so generell so, finde den Titel einfach nicht so geil tatsächlich, aber ich finde, da hätte man sich ein bisschen mehr überlegen können. Ich finde, der ist so ein bisschen nichtssagend und irgendwie auch nicht so richtig cool gewählt, so von meiner persönlichen Meinung her. Aber mit dem Film wird es natürlich klarer, also insofern passt es schon soweit. Aber nee, ich hatte jetzt nicht die Befürchtung, dass es richtig, richtig wasserlastig wieder wird. Was ja, glaube ich, auch, aber da kommen wir dann gleich dazu, noch sich im Rahmen hält. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich glaube, es ist okay. Es ist jetzt nicht, es ist kein zweiter Feuerball oder so.
Nee, definitiv nicht. Also da sind wir weit von weg, denke ich. Ja, zu Octopussy generell. Es war ja, wie gesagt, der vorletzte von Roger Moore und war schon ein Film, wo er eigentlich gar keinen Bock mehr drauf hatte und wo man ihn sehr stark bearbeiten musste. Sean Connery in Never Say Never hat da gut Anreiz gesetzt, dass er dann nochmal gesagt hat, komm, dann mache ich es, beziehungsweise er nochmal ordentlich Gage bekommen hat von Broccoli, deutlich mehr auch als Connery damals, als er für Diamantenfieber gesagt hat, komm, dann tue ich mir das nochmal an. Das lässt natürlich eine Lücke auf oder tut eine Denklücke auf, warum er dann das Ganze einen Film später nochmal getan hat, wenn du da schon wenig Bock drauf hattest, aber
absolut.
Es scheint auch irgendwie eine Rolle zu sein, wo man irgendwann ganz schnell die Lust dran verliert. Das war ja dann bei Connery so, das war bei Moore jetzt so und bei Craig war es ja auch ein Thema, dass man da immer wieder nachverhandeln musste, dass er vielleicht bitte doch noch einen weiteren Film
ja
mitdreht.
Ja, sind auch immer tolle Voraussetzungen, wenn dir ein Schauspieler sagt, ich habe keinen Bock drauf, ob das dann so gut wird. Naja, wir werden es heute diskutieren, aber ich finde es schwierig, wenn du da mit einer Null-Bock-Haltung rangehst irgendwie. Also auch in anderen Feldern des Lebens finde ich das immer so eine mittelmäßige Sache, dass da kannst du halt, finde ich, nicht immer super viel erwarten.
Das ist auf jeden Fall ein nachvollziehbarer Ansatz. Ja, bevor ich vielleicht wieder zum Cast komme und so ein paar generellen Sachen, hast du für uns einen kleinen Ausblick mitgebracht, was uns inhaltlich so erwarten wird und ich hoffentlich nachgucken kann, ob ich die richtigen Film geschaut habe.
Auch schon so weit gekommen. Klar, dann helfe ich dir gerne mal auf die Sprünge und habe da ein bisschen was vorbereitet. Genau, Aufhänger für Bonds diesmaligen Fall ist tatsächlich ein Tod sein oder der Tod seines Kollegen 009 in Ostberlin. Der war unterwegs, um Kunstfälschern bzw. Schmugglern bzw. beidem so ein bisschen ja das Handwerk zu legen, wurde dabei allerdings erwischt, sage ich mal, von diesen selbst und eben um die Ecke gebracht. Und Bond darf sich natürlich in der Folge dann immer tiefer eingraben in den Kunsthandel, um überhaupt mal herauszufinden, wer ist denn da drin so verwickelt und damit auch letztendlich, um hinter den Tod von 009 oder wer hinter dem Tod von 009 stecken könnte, zu kommen. Das wäre natürlich so eine klassische, perfekte Vorlage für den Ost-West-Konflikt, wenn das Ganze in Ost-Berlin startet. Aber Bond darf bei einigen Nachforschungen erstmal nach Indien zum im Exil lebenden afghanischen Prinzen. Und trotzdem verlieren wir natürlich den Ost-West-Konflikt nicht aus den Augen. Ist trotzdem Thema, denn auch die Russen sind nicht ganz untätig und verfolgen ihre eigenen Pläne. Wie die natürlich ganz genau aussehen, wollen wir jetzt im Voraus noch nicht zu groß drauf eingehen. Natürlich auch nicht, auf wen sich Bond dann am Ende konzentriert und welche Spur es tatsächlich wird oder ob es beide werden. Und ich denke mal, damit ist erstmal so ein ganz grobes Spielfeld, ein ganz grober Rahmen abgesteckt, außer du hast gerne noch was zu ergänzen, in dem dieser Fall so ein bisschen unterwegs sein könnte. Wir haben Kunsthandel, Tod eines Agenten, eines Kollegenagenten, sind ein bisschen in der Welt unterwegs. Ost-West-Konflikt darf natürlich auch nicht zu kurz kommen. Ich glaube, da könnte man theoretisch was mit anfangen.
Ja, man muss auch ehrlicherweise vorweg schon mal festlegen oder festhalten, das ist alles noch verstrickter als in tödlicher Mission. Also wir haben noch viel mehr Umwege, viel mehr kleine Details, die dann zum großen Ganzen führen. Hinten raus natürlich noch den ein oder anderen Twist, der heute noch keine Rolle spielt. Aber so vom Prinzip her, die Komplexität der Story wird immer umfangreicher und vielleicht nicht immer angenehmer daher durch den Konsumenten oder für den Konsumenten.
Absolut.
Also das fiel mir dann nochmal bei der Betrachtung auf, weil du jetzt endlich, du hast richtig gesagt, du hast als Aufmacher diesen Kunsthandel oder die Kunstfälschung, Kunstdiebstahl. Und das ist allein schon ein Riesenthema, wo ordentlich Drehzeit drauf verwendet wird. Und das ist eigentlich nur der Opener für verschiedene weitere Szenarien, die sich dann nach und nach öffnen.
Ja. Absolut, und auch, ich glaube, so auf den ersten Blick wird irgendwie nicht so ganz klar, wie jetzt ein afghanischer Prinz im Exil lebt in Indien und das Ganze dann mit, sag ich mal, Ost-West-Konflikt oder vielleicht konkreter Ostdeutschland zu tun hat. Das ist durchaus eine spannende Herangehensweise, die für auf jeden Fall Kreativität spricht. Wie es umgesetzt wurde, ich glaube, da können wir heute ganz gut schon mal einsteigen. Ich glaube, da gibt es auch im ersten Teil schon das ein oder andere, was es da zu sehen gibt.
Genau, dann mache ich einmal weiter. Also, der Titel des Films, sowohl im Original als auch in der deutschen Variante, da hat man sich anscheinend keine Mühe mehr der Übersetzung hingegeben, ist Octopussy. Ganz easy. Macht natürlich auch wieder was auf mit einer namentlichen Verwandtschaft mit Pussy Galore irgendwie. Also das Thema Pussy ist ein Thema.
Und fühle ich einfach nicht so. Das war das, was ich vorher so meinte. So, ich finde, da hätte man so ein bisschen mehr Feingefühl haben können und vielleicht auch einen geileren Titel machen können. Es holt mich nicht hundertprozentig ab, aber ist vielleicht auch Geschmackssache.
Vielleicht auch das. Erschienen in Great Britain 1983, also auch wieder in den 80ern. Weltpremiere feierte der am 6.6. mal wieder im Leicester Square London. In Deutschland erschien er 2 Monate später, ziemlich genau. Produktion lag gänzlich allein wieder bei Albert R. Broccoli. Drehorte waren Berlin, Udaipur in Indien, London, Nene Valley Railway und die Pinewood Studios und verschiedene andere Studios, sowie in England als auch in den USA. So, Regie geführt John Glenn, sollte ja noch ein Begriff sein, der gute Mann aus dem letzten Quiz.
Hey, danke für den nochmal, ein bisschen Salz in die Wunde ist immer ganz gut.
Ja, vielleicht geht er damit nicht in Vergessenheit. Preise, selbstverständlich die obligatorische goldene Leinwand wurde wieder abgeräumt, 84, Titelsong.
Ich frage mich tatsächlich, ob diese goldene Leinwand sonst noch jemand gewonnen hat. In Jahren, wo Bonds gedreht wurden, beziehungsweise die darauffolgende Preisverleihung, hat regelmäßig der Bond-Film abgeräumt. Oder könnte es auch mehrere gewinnen?
Das ist unsere Hausaufgabe zum nächsten Mal, sich vielleicht mal mit diesem Preis ein bisschen auseinanderzusetzen. Das ist ein guter Punkt. Der Titelsong lag bei Rita Coolidge mit All Time High. Der Cast, jetzt wird es ein bisschen spannender, James Bond natürlich, Roger Moore, habe ich ja bereits erwähnt. Kamal Khan wurde von Lewis Jordan gespielt, die Magda ohne Nachnamen von Christina Weyborn, General Orloff von Steven Berkoff, Gobinda von Kabir Bedi, der Ouija wurde gleichnamig vom Tennisspieler Ouija Amri Trai gespielt, M diesmal von Robert Brown verkörpert und damit wird die Rolle dann auch neu besetzt. Miss Bunny Penny ist nochmal durch Lewis Maxwell gespielt worden und Q natürlich ist unser guter Desmond Leveland da am Start für. Musik hat sich dann John Barry wieder mal geopfert. Also seine Steuerprobleme in England haben sich anscheinend ein bisschen verflüchtigt. Der hat sich da doch nochmal die Ehre gegeben. Die Kamera lag bei Alan Hume. So, ich glaube, damit sind wir durch. Damit haben wir das Notwendigste abgefrühstückt. Grundsätzliche Kosten des Films lagen bei 25 Millionen Dollar. Das ist relativ wenig im Vergleich zu den Vorgängern. Also da hat man auch ein bisschen Geld eingespart.
Absolut. Völlig fair, sage ich mal, auch mal ein bisschen Geld einzusparen. Ich meine, davor hatten wir wirklich einen sehr krassen Anstieg vom ersten Film bis jetzt. Insofern, vielleicht muss ja auch nicht immer der ganz große, ja, Drehorte sein, die dann viel Geld kosten. An der einen oder anderen Stelle wurde ja auch gespart. Ich weiß nicht, ob du es gelesen hattest bei Q und der Angler-Szene, ich glaube, die kommt erst im zweiten Teil, dann bei uns. Da haben sie ja auch einen Double hingeschickt, um Reisekosten zu sparen unter anderem und so. Also offensichtlich war Geld, saß diesmal nicht ganz so locker.
Das hatte ich tatsächlich auch gelesen, ja. Jetzt fiel mir gerade auf, ich habe Maud Adams als Octopussy vergessen und damit ja auch ein ganz spannender Fakt.
Ja.
Maud Adams ja zum zweiten Mal eine Hauptrolle, also schon eine Hauptrolle in einem Bond-Film gespielt hat, unter anderer Besetzung, nämlich in Der Mann mit dem Golden Colt war sie ja, glaube ich, die Gespielin oder die Geliebte
von
Scaramanga. Und auch Robert Brown hatte schon einen Auftritt in The Spy Who Loved Me, meine ich war es. Da war im Generalstab vorhanden auf Seiten der Briten und deswegen gibt es da so die Vermutung, ob man da quasi eine Art Aufstieg, also beruflichen Aufstieg mit verkörpert, dass man sagt, okay, er war schon mal da, hat jetzt keine nennenswerte Rolle gespielt und jetzt ist er quasi der M geworden oder sowas, was ein bisschen näher liegt, weil die Beziehung von M und James ja schon so dargestellt wird, als wäre die jetzt nicht erst seit gestern Existenz, sondern als wäre er schon immer quasi M und man setzt einfach quasi einen neuen festgelegten M ein, den es schon immer so gegeben hat. Also da gehen die Meinungen so ein bisschen auseinander.
Ist ja auch immer so ein bisschen das schwierige Ding, haben wir auch schon mal diskutiert, als der Bond gewechselt hat und so, ne? Wie das letztendlich zu verstehen ist, ob das dann tatsächlich nur der Künstler-Agentenname ist, James Bond, oder ob man das wirklich auf eine Person festnagelt und halt einfach ja verschiedene Schauspieler ein Auslaufmodell ist und man sie halt neu besetzen muss. Ich glaube, es ist am Ende wahrscheinlich auch jedem selbst überlassen, was man da glauben will oder wie man sich das zusammenreimt. Da gibt es ja verschiedene Optionen.
Definitiv. Gut, ich glaube, damit haben wir die Vorarbeit erstmal wieder geliefert und können inhaltlich werden. Und da ist das Programm, wenn ich mir meine Notizen so anschaue, pickepacke voll. Deswegen denke, da ist keine Zeit zu verlieren. Wie immer starten wir mit der Gunbarrel-Szene. Ich habe mich diesmal auch wirklich darauf konzentriert, mit Vergleich zu den letzten Filmen, wo die Öffnung von der Gunbarrel, nachdem geschossen wurde und eben der Schütze verblutet, stirbt, wie auch immer, hingeht. Aber die geht immer ziemlich genau an die exakt selbe Stelle, also relativ weit rechts unten im Bildrand und öffnet sich dann wieder mit dem Kameraschwenk nach oben. Also das müsste tatsächlich ziemlich identisch immer sein.
Also ja, ganz so genau habe ich es mir nicht angeschaut, aber vom Gefühl her habe ich da jetzt auch keine Unterschiede. Man schaut ja dann schon nochmal drauf, ob sich vielleicht was geändert haben könnte, ist mir aber tatsächlich auch nichts aufgefallen. Also ich glaube, da sind sie sich treu geblieben und sehr konstant.
Es eröffnet sich dann eine Szenerie eines Militärgeländes. Dort ist gerade nebenher noch Ankunft einer Pferdeveranstaltung, also so eine Pferdedressur-Sprunggeschichte mit extrem viel nobel aussehenden Leutchens und ein paar ranghohe Militärs, die sich auch unter die Zuschauenden mischen. Und einer dieser Leute mit Pferdeanhänger, die jetzt gerade noch ankommen, ist James. Wie gesagt, auch mit Anhänger. Der fährt auch auf den Parkplatz, macht dann einen cleveren Move. Der kann seinen Sakko einfach mal auf links drehen und verwandelt das von einem Ausgeh-Sakko in eine Militäruniform, die er dann anhat, so dass er jetzt auch im Dress der Militärs ist. Währenddessen kommt eine der Gästinnen, die eben noch bei den Zuschauern stand, zu ihm. Also ist anscheinend seine Kontaktperson vor Ort. Und gibt ihm dann einen Sicherheitsausweis, eigentlich wurde da nur was mit Bleistift drauf geschrieben. Also da ist jetzt nichts mit irgendwelchen Codes oder ähnlichem oder Bildern. Also doch, ein Bild ist drauf, ein schwarz-weiß Bild. Aber ansonsten ist alles händisch quasi drauf geschrieben. Also Sicherheit, naja, geht so. Und James erfährt, der Flug, der für ihn relevant ist, wurde auf den Nachmittag verschoben. James sagt, gut, ist so, aber wir bleiben beim Plan. Das nutzt jetzt nichts, alles über Bord zu werfen. Kriegt dann noch einen schicken Fake-Schnauzer aufgeklebt und kommt dann auch ohne irgendwelche Komplikationen, Zwischenfälle auf das Militärgelände mit seinem Ausweis, also gar kein Thema.
Auch ganz wildes Sicherheitssystem letztendlich, ne? Die ziehen einmal an seiner Brusttasche, schauen da drauf und sagen so, ja, ist okay, kannst durchgehen. Und er führt sich irgendwie noch einmal auf wie der große Zampano und weist noch einen zurecht, der kein Schild am Revers hat. Also, ja.
Ja, es ist gut. Und nimmt auf den Weg rein einen Aktenkoffer mit. In einem Flugzeughangar ist er dann bei dem vermeintlichen Flugzeug, um das es geht, da ist halt eins, was noch in der Bearbeitung ist, ein Techniker oder ähnliches spielt da an irgendeiner Installation rum. James begrüßt ihn erst und dann wird er mit gezieltem Handkantenschlag schachmatt gesetzt in der vollen Hangarhalle. Also weiß ich nicht, wie unauffällig. Also klar, der Move an sich erregt jetzt erstmal keine Aufmerksamkeit, aber dass dann irgendwie vielleicht mal ein Blick hinkommen könnte, weil
es war ja hinter gefühlt wie so ein bisschen so ein Sichtschutz noch, der ja dann gleich zerpflückt wird. Aber also ist schon eine wilde Konstruktion der Mission zu sagen, hey komm, geh da mal alleine rein, der ganze Hangar ist voll besetzt mit Militärs. Kriegst du schon hin, wird schon. Weiß ich nicht.
Wir erfahren dann auch, was die Mission ist. James platziert einen Sprengsatz am Flugzeuginneren und gerade als er damit fertig ist, wird er umstellt. Er wurde als Double enttarnt, weil das wussten wir jetzt nicht von Anfang an. Es gab die Originalversion von ihm, die gerade am selben Hangar arbeitet. Also ist auch vielleicht ein bisschen schwierig, wenn die Person nicht gerade krank ist oder im Urlaub ist, dass jetzt tendenziell sie auch über die Füße laufen könnten. Und da hat man das schnell rausgefunden, dass James dann doch der irgendwie eine Art Doppelgänger ist. Also wird dementsprechend festgenommen. Der Sprengsatz wird auch entfernt vom Flugzeug. Und James wird in einen Ladewagen gesetzt, einen Militärladewagen, und weggefahren aus dem Bereich raus. Das sieht seine Komplizin, die draußen in seinem Wagen wartet, und nimmt dann die Verfolgung samt Pferdeanhänger und Pferd drin, vermeintlichem Pferd drin auf. Wir haben, das ist ja auch so ein klassisches Element von Bond, dass man immer irgendwie auf Augenhöhe nebeneinander herfährt. Mhm. Also Fahrzeuge immer auf Höhe der Wind, also der Seitenscheiben, sodass man sich gegenseitig nette Blicke zuwerfen kann.
Es gibt auch meistens keinen Gegenverkehr, dass irgendwas passieren könnte, außer es soll was passieren, dann gibt es natürlich ausgerechnet, dann gibt es Verkehr.
Diesmal ist es halt nicht James mit einem frechen Zwinkern oder mit einem netten Grinsen, sondern eben die Dame, die Wachen mit ihrem sehr freizügigen Outfit bezirzt, würde ich es mal sagen. Mhm. Und in einem Moment der Ablenkung löst James die Fallschirme von den beiden Wachen, die bei ihm hinten auf dem Ladewagen sitzen, aus. Und die heben ab und fliegen weg. Und ich
warum auch immer mir in dem die Moment, Fallschirme auf dem Rücken haben.
Ja, da haben wir dasselbe Ding.
Ja.
Und
ich meine, den Move finde ich ganz geil, ne? So hat was, aber ich check halt nicht, warum sitzen da so NPCs, die halt einfach ihren Fallschirm auf dem Rücken dabei haben. So,
naja, gut. Ja, also ich konnte es auch wirklich nicht. Also ich glaube, das hat man halt wirklich. Nee, anders. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es wirklich so ist auf einem Militärgelände, gerade auch mit einer Luftwaffe, okay, das sei mal dahingestellt, aber. Hast du am Boden mit einem Rucksack, mit einem Fallschirm rumrennst.
Ja, oder dann derjenige bist, der abgestellt wird. Ja, zu
wenn
sagen,
du nicht gerade den Plan hast, die in ein Flugzeug zu schicken, genau. Ohne dass sie nochmal die Möglichkeit bekommen, irgendwie was anzulegen. Aber
selbst dann nimmst du doch nicht die Leute, die gerade auf dem Weg ins Flugzeug sind und sagst so, ja, ich kommandiere dich jetzt mal ab, geh mit dem mit und bring den Dude mit weg,
aber
lass
den
Fallschirm auf.
Vielleicht sollte der James mit ins Flugzeug.
Ja, und wir aber haben dafür fährt man ja nicht von der Luftbasis runter. Luftwaffenbasis.
Ich weiß es doch auch nicht. Also ich fand es auch wirr,
ich schön,
aber
ich
fand
es versuchst zu erklären, Effekt, aber sehe ich
der
nicht.
Effekt war ja ganz schön. Also da sind wir uns, glaube ich, einig.
Es ja, war Effekt was war ganz
Auge
cool.
Dabei.
Ja.
Anschließend wechselt James einmal das Vehikel, also vom LKW auf sein PKW, und bringt den LKW dann auch noch mit Schüssen auf die Reife zum Abdriften, und der fährt volle Kanone in einen Hühnerstall. Check. Darauf wird sofort der Alarm ausgelöst. Etliche Fahrzeuge fahren aus der Basis raus und hinter den beiden her. James verabschiedet sich von der Dame und löst den Sicherungsstift vom Anhänger, sodass der entkoppelt wird. Sie kann mit dem Auto weiterfahren, kratzt keinen, was mit ihr ist. Es geht dann eigentlich nur noch um den Anhänger. Mhm. Wir haben die ganze Zeit ja so eine Art Pferde, also nicht so eine Art, wir haben eine Pferdehintern gesehen mit Schweif eben. Das war eine Attrappe und es kommt, die klappt sich dann weg und es kommt ein Leichtflugzeug aus dem Anhänger zum Vorschein, in dem jetzt James sitzt und mit Vollspeed über die Straße den nötigen Anschwung mitnimmt und ja, abhebt, dadurch auch schon einige Autos zum Überschlagen bringt oder zum Abdriften in irgendwelche Gräben bringt, weil er der quasi haarscharf über ihre Köpfe hinweg abhebt. Er wird dann auch sofort mit einer Lenkrakete beschossen, die geisteskrank gut funktioniert. Mhm. Also, weil er macht dann wie in Top Gun die wildesten Manöver in irgendwelchen Schluchten, also wirklich sehr, sehr nahe Anlegungen daran und fliegt unter Brücken durch und so weiter und so fort. Also macht wirklich kranke Moves und die Rakete kann halt wirklich, egal welche Gradzahl, kann sie mitmachen, dreht sich auch in der Luft einmal komplett um und so. Das ist crazy. Und seine Idee, wie er das Ding los wird und gleichzeitig seine Mission erfüllt, nämlich dieses andere Flugzeug zu eliminieren, ist, ich fliege einfach mal in den Hangar rein und auf der anderen Seite wieder raus. Währenddessen versuchen die dortigen Arbeiter, die Hangartür zuzuschieben, sodass er nicht mehr rauskommt, aber schafft es natürlich im letzten Augenblick noch.
Vor allem durch
noch
einen Spalt, da haben für mich die Größenverhältnisse aber mal gar nicht gestimmt. Also so kleines Flugzeug, das Leichtflugzeug auch sein muss, das muss ein Spielzeug gewesen sein, sonst hätte es nie im Leben seitlich, also er stellt sich ja dann so auf, dass die Flügel oben und unten sind, dass er quasi so schmal wie möglich ist, aber selbst da, der Spalt war irgendwie so gefühlt wie, keine Ahnung, nicht mal einen Meter breit gefühlt. So, im Verhältnis zu den Toren.
Ja, aber gut. Aber das ist spektakulär auf jeden Fall.
Auf jeden Fall.
Das Tor schließt sich dann quasi hinter ihm, was ziemlich blöd ist, weil somit die Rakete im Hangar eingesperrt wurde, die jetzt natürlich ihren gesuchten Kontakt findet durch die Tür oder das Tor. Und der ganze Hangar in die Luft fliegt, ohne Wenn und Aber. Und damit spektakulär, ja, James Auftrag erfüllt wurde. Der fliegt von dann. Das geht aber nur ungefähr 100 Meter weit gut, weil dann meldet sich die Tankanzeige.
Die und ist der die Aussage ist ja auch richtig geil. Oh, ich muss tanken. Irgendwie so, also so richtig so. Ja, man kennt es natürlich, wenn man oben in der Luft ist, so, ja, oh, ist halt leer, dann sollte ich mal tanken.
Also, was macht unser Spion der Herzen? Er nimmt sich das nächste kleine Örtchen, was er findet, mit Tankstelle, landet da auf einer Landstraße, fährt mit seinem Gefährt an die Zapfsäule ran und bittet einmal um Vollmachen. Und damit ist humoristisch diese Pre-Title-Sequenz abgeschlossen.
Mhm. Da habe ich das Gefühl, da weiß man wieder, in welche Richtung es geht, auch so von verschiedenen Szenen, wie auch Bond wieder seine, beziehungsweise Roger Moore wieder seine Bond-Rolle interpretiert. Ich glaube, wir können es da ein bisschen auf, also ich weiß es ja auch, aber schon da hatte ich so das Gefühl, wir können uns wieder ein bisschen mehr auf Humor einstellen. Ob positiv oder negativ, sehen wir ja noch, aber das ist nicht so wie im letzten Film, würde ich sagen. Da haben wir es ja positiv hervorgehoben, zu sagen, er ist wieder ein bisschen geerdeter gewesen. Diesmal geht es gleich von Anfang in eine bisschen andere Richtung vielleicht wieder.
Spielt man doch ein bisschen mehr wieder mit dem Humor von Roger. Die Titelsequenz, also die Musik und visuelle Untermalung. Wir haben visuell erstmal ganz viel mit roten LEDs, die gearbeitet werden oder roten Schriftzügen im LED-Format. Das ist teilweise der Dame James oder Bond oder 007 oder mal eine Octopussy-Silhouette. Das Ganze selbstverständlich wieder auf verdunkelten Frauenkörpern, die wenig bis gar keine Textilien tragen. Mhm. Wir haben Schatten, die zusammen in Kreisen irgendwie schwingen, also Schattenkörper, die in Kreisen schwingen. Wir haben wieder aus irgendeinem Grund diese Schwerelosigkeit-Ding. Ja, diesmal mit der Anlehnung an Zirkus, aber also jetzt ist auch irgendwann gut mit Trampolin oder Sprüngen oder ähnliches. Ja, dann wird der Mond nochmal ein bisschen mit reingenommen. Oder
teilweise haben wir aber auch so komische Hintergründe, die wie so eine Darstellung von irgendeiner, weiß ich auch nicht, Materie sein sollen. Die konnte ich nicht zuordnen tatsächlich. Dieses rosa-bläuliche, wolkenartige.
Ja.
Ja. War mir auch nicht ganz, ganz schlüssig tatsächlich.
Ja, dann eine Bond-Silhouette, die von 1000 Frauen umschlungen wird, wie so eine Art Oktopus, der seine Arme um einen schlingt. Dann haben wir auch mal Nahaufnahmen von Frauen, also wirklich abgefilmte Frauen mit nahezu gar keiner Bedeckung.
Ja, wurde schon sehr explizit diesmal. Ich glaube, da haben sie nochmal eine Schippe draufgelegt.
Es ist dann, wie du schon sagst, alles in so einem roten Schimmerton mit den roten LED-Motiven, also der Fokus stark diesmal auf der Farbe Rot. Und dann der Song ist halt auch wieder so ein bisschen duselig machend. Ich weiß, weiß es nicht. Ja, das passt ja alles in die letzten, die sind alle sehr ähnlich oder greifen selbe Motive auf. Aber ich finde die halt sterben.
Ich finde, es ist wie so ein bisschen Hintergrundmusik, könnte irgendwo in irgendeinem Autobahn, Restaurant, Bistro am Highway laufen, während sich irgendwelche zwei Dudes oder Leute da ein bisschen näher kommen an irgendeinem Tisch, allein bei um 2 Uhr nachts oder so. So, das könnte so die Hintergrundmusik sein, finde ich.
Ja, also das war, ja, wahrscheinlich passt es für viele super, weil es ja in den anderen Teilen auch so ist, aber ich finde es halt wirklich, dafür, dass es ja auch viel um Action geht in Bond oder um spannende Situationen, ich glaube, das passt besser, weil es ja kein reiner Actionfilm. Aber das baut ja gar keine Spannung auf. Das ist ja wirklich ein reines Anmoderieren irgendwie von so einem klassischen Liebesfilm. Und am Ende packen wir dann noch die Shirley Bassey Gedächtniskopfnote mit rein, mit einer langgezogenen Note bzw. Ton, der aber auch gar nicht an Höhe gewinnt, sondern einfach nur in die Länge gezogen wird. Mhm. Und fand ich dann auch, ja, es ist dann nochmal so ein Alleinstellungsmerkmal zum Ende, aber nicht dieser Aha-Effekt, wo es von wegen, du hast das Gefühl, die Sängerin fällt gleich in Ohnmacht, weil sie gerade nochmal alles in diesen Ton reingibt.
Ja. Ja, ich will jetzt hier nicht zu wertend sein, das steht ja dann in 2 Wochen aus, aber ich glaube, man hört es uns an. Es war jetzt keine Neuerfindung und hat uns nicht von den Stühlen gerissen, wenn ich dich richtig verstehe.
Nee, die LEDs fand ich ganz nett. Mhm. Was mich halt maximal gestört hat, war wirklich wieder diese Schwerelosigkeit im Sinne von Sprüngen auf, weiß ich nicht, ob es jetzt wirklich ein Trampolin war oder das sein sollte oder ob einfach akut eine Wippe im Zirkus oder irgendwas anderes, wo man dahin gehen sollte. Aber da dachte ich mir, ey Leute, das haben wir jetzt zum dritten Mal gesehen. Bei 13 Filmen, das ist eine recht miese Quote.
Ja, auf jeden Fall gehe ich mit und ich gebe dir recht, dass mit diesen LED- oder laserartigen Inszenierungen, ja, ist was Neues. Find, die Machart war irgendwie auch ganz cool, aber also auch ohne jetzt zu arg in die Wertung zu gehen, ich habe die Verknüpfung noch nicht so ganz 100% verstanden, aber ist vielleicht auch was wir dann in der am Ende beim Ranking nochmal besprechen können. Vielleicht kannst du mir da auch auf die Sprünge helfen oder ich schaue es nochmal nach, damit ich es dann parat habe.
Nee, also ich allein von der Aufmachung hätte ich da eher Parallelen zu Moonraker gesehen mit dem Laser und mit der Schwerelosigkeit. Aber ist egal.
Haben sie vielleicht auch übernommen? Ich hatte noch gelesen, dieses Fluggerät, was Bond da in seinem Privatchat hatte in der Pre-Title-Scene, das war wohl ursprünglich für Moonraker vorgesehen. Vielleicht hatten sie da irgendwie noch schon weitere Konzepte. Also insofern würde das irgendwie vielleicht auch passen.
Ja, gut. Jetzt wollen wir aber mal in die Handlung rein, denke ich. Und wir haben das erste Mal einen deutschen Drehort. Also jetzt nicht mehr ganz so deutsch, weil die Teilung nicht mehr vorhanden ist, aber wir sehen die Mauer von Ost-Berlin. In der Nähe ist ein Zirkus und ein Clown rennt von diesem Zirkus weg, nahe an der Sperrzone entlang. Wovor rennt er weg? Wir kriegen es recht schnell gezeigt. Er hat einen Messerwerfer aus dem Zirkus, der ihn verfolgt und ihm auf der Spur ist. Und die ganze Verfolgung verlagert sich in einen Wald hinein. Es ist so ein bisschen, also der Clown erinnert so ein bisschen an S von Stephen King mit dem roten Ballon, den er die ganze Zeit hinter sich her schleppt. Also ist auch noch ein grüner dabei, aber der rote ist sehr prägnant auf jeden Fall.
Ja.
Und der grüne zerplatzt dann auch und offenbart damit seine Route für den Verfolger. Also er stellt sich nicht ganz so geschickt an, was seine Flucht angeht. Er dreht sich um, denkt, okay, jetzt ist er hinter mir. Doch, dooferweise steht der Verfolger oder der potenzielle Verfolger direkt vor ihm. Das endet in einem kurzen Handgemenge und der Clown kann gewinnen und seinen Verfolger unschädlich machen, kassiert dabei eine Schnittwunde. Das Blöde ist, der Verfolger sind eigentlich Zwillinge und der Zwillingsbruder ist jetzt auch mit am Start und beide rappeln sich auf oder der eine wird vom anderen hochgezogen und machen sich hinter dem Clown weiterher mit Messerwürfen und einer trifft den Clown dooferweise, als er gerade dabei ist, an einer Brücke entlang zu hangeln. Also relativ nah wieder an der Mauer, an der Sperrzone. Und unter der Brücke ist Wasser. Er wird, wie gesagt, mit einem Messer im Rücken getroffen, fällt ins Wasser. Man denkt, na gut, jetzt ist das Thema durch. Die beiden Messerwerfer sind nicht so ganz zufrieden. Also man sagt zwar, ja, okay, jetzt ist er tot, aber anscheinend wollten sie was wieder haben, was der weggenommen hat oder mitgenommen hat. Spannenderweise schafft es der Clown doch zu überleben und mit letzter Kraft zu einem Anwesen, ich glaube, das sollte die britische Botschaft darstellen.
Habe ich nachgeschaut, wird gar nicht klar, ist tatsächlich die britische Botschaft mit gemeint.
Okay.
War für mich überhaupt nicht ersichtlich, ich wusste nicht, was, also es wurde ja auch gar nicht mehr aufgegriffen, ich dachte, da findet irgendein Ball statt oder so, aber
genau,
soll die britische
Botschaft
sein.
Genau, ist auch eine Gala
getippt. Ja, genau.
Das ist irgendwie Galaabend oder ähnliches.
Aber das macht es auch wieder klar, warum derjenige da hinrennt. Ansonsten hätte ich mich gefragt, so, yo, es war halt, war das halt einfach das nächste Anwesen und da ist zufällig eine Gala und er kommt da halt hin mit letzter Kraft, aber er hat wohl gezielt diese britische Botschaft gesucht.
Da stellt sich mir auch die Frage, wie er ohne Probleme auf das Gelände der Botschaft kommt, weil da kommt er ja wie aus einer Art Wald, das heißt, die Botschaft ist nicht umzäunt wie sonst, das hast ja quasi Sicherheitsvorkehrungen, weil das ja
und als Clown verkleidet.
Ja. Platzt da auch dann durch eine, was ist denn das, wie so eine Art Balkontür oder Verandatür in die ja, Privatzimmer des Botschafters, der sich gerade mit seiner Frau fertig gemacht hat, um jetzt die Leute zu begrüßen, fällt quasi durch dieses dünne Glasfenster, Glastür hinein und beim Fallen oder beim Versterben rollt ein Fabergé-Ei aus seiner Hand in den Raum hinein. Das ist der Aufmacher des Ganzen. In London ist eine Dame am Ausrichten eines Bildes beschäftigt. James kommt mit seinem Hut rein und lobt Moneypenny für ihr Aussehen. Da hat er vielleicht nicht mal kurz gehabt, weil man denkt, oh, Moneypenny wurde auch neu besetzt oder wie oder was.
Mhm. Wobei ich fand, sie hatten auch gewisse Ähnlichkeiten von hinten. Du hast ja das Gesicht nicht gesehen.
Ja, gut. Ja, gut. Gebe ich dir, aber ja. Also er lobt, wie gesagt, die Moneypenny für ihr Aussehen. Die eigentliche Moneypenny, also Lois Maxwell, kommt hinter ihrem Schreibtisch hervor und sagt, ja, hier bin ich. James bekommt dann die deutlich jüngere Assistentin vorgestellt und redet sich mal wieder charmant aus der Nummer raus, weil es war jetzt eher so ein kleiner Fauxpas, den er sich geleistet hat. Und jetzt muss er natürlich rechtfertigen, dass Moneypenny auch wunderschön ist und hier und da und tralala. Er hat auch Blumen dabei. Moneypenny bekommt dann auch direkt eine ab. Sie habe auch immer denselben Charme wie immer und es gab und gibt auch nie eine andere für ihn. Und ja, wie gesagt, bekommt dann ihre Blume und die Miss Smallbone, so wie sie uns vorgestellt wird, bekommt dann den restlichen Strauß.
Das sagt auch schon alles aus, würde ich sagen.
Moneypenny sagt dann auch direkt, hier, nimm die Blumen an, mehr wirst du nie bekommen. Also da ist vielleicht so ein bisschen Betroffenheit.
Ja, ein bisschen Bitterkeit.
Miss Smallbone sagt auch, sie kennt James bereits aus Erzählungen und unter einem Seufzer von beiden Damen, der nicht so richtig zu deuten ist, geht er dann in Ems Büro und ja, verlässt die Damen aus dem Vorzimmer. Hast du den Seufzer interpretieren können, ob das jetzt so ein Sehnsuchtsding war oder
also
eher so,
glaube,
ein, boah, was macht man hier mit für einen Zirkus?
Ich hätte gesagt, es waren zwei Ebenen, wie du schon richtig sagst. Ich glaube, bei Moneypenny war es eher so ein nicht ganz so gut zu deutender, schon irgendwie ein Seufzer, so, ach, der gute James, findet sie schon cool, aber schon auch so, oh, das habe ich erwartet. Und bei der neuen hatte ich so das Gefühl, ist schon so ein bisschen sehnsüchtiger Seufzer. Andererseits okay. Würde das ja wieder dafür sprechen, dass Bond sie innerhalb von Augenblicken überzeugt hat, was schon wieder wild wäre.
Ja.
Aber schafft er ja sonst auch, also wollen wir ja mal nicht...
Eben, also das wäre jetzt kein neuer Zaubertrick. Das wäre ein alter Zaubertrick eher. Hm. Im Büro warten drei Herrschaften auf James. Einmal M, also unser neuer M dann. Der Minister mal wieder. Der darf natürlich selbstverständlich jetzt mittlerweile auch nicht mehr fehlen. Ist ja auch eine etablierte Größe. Und Mr. Fanning, der Kunstexperte für den Secret Service ist, quasi. Man kennt sich auch bereits schon. Also man gibt sich da nochmal anstandshalber die Hand, aber man kennt sich bereits. James wird dann nach dem Ei gefragt, also nach dem Fabergé-Ei und weiß selbstverständlich, dass es sich um ein Fabergé handelt, also ein Ostergeschenk für die damalige russische Zarenfamilie, die gemacht wurde. Dinger sind unfassbar wertvoll und in diesem speziellen Fabergé-Ei ist die Miniaturkutsche des Zaren aus Gold, also richtig, richtig teuer so ein Ding, dafür, dass es so klein ist. Mhm. M sagt, geil, gutes Referat, James, super, denk mal wieder, okay, Klassiker, James betet runter, M muss dann respektvoll anerkennen, dass James doch nicht so eine Pflaume ist, sagt dann aber, das Doof ist, das ist eine Fälschung. Das hast du jetzt gerade nicht erkannt, mein Lieber. Darauf wirkt auch James so ein bisschen ertappt oder verwirrt zumindest. Das Echte, wird ihm mitgeteilt, wird an diesem Nachmittag bei Sotheby's versteigert, also einem ganz großen Auktionshaus in England oder in London. Und Fanning klärt auf, das sei in diesem Jahr das vierte, was bereits versteigert wird oder wurde. Der Besitzer ist auch unbekannt, ist auch ein anonymer Verkäufer mit lediglich Schweizer Nummernkonto. Man vermutet, dass es ein Russe sein könnte und das falsche Ei ist extrem rätselhaft, weil ja wie gesagt das Original heute versteigert wird und wie jetzt dann der Clown an das, ja, an dieses Duplikat gekommen ist, das ist irgendwie nicht so ganz klar. James soll Fennig mit zur Auktion begleiten. Ziel ist es, den Verkäufer ausfindig zu machen. Fennig freut sich auch wie ein Schneekönig. Also der hat richtig Bock, noch, und darf dann auch schon mal gehen. Der Minister ergänzt, wenn es wirklich die Russen sind, die hinter diesem Ei stecken und damit irgendwie Profit machen oder Geld verdienen wollen, wäre es ziemlich wichtig rauszufinden, wer es genau ist und welcher Zweck dahinter steckt. Das Ganze ist natürlich wieder mal ein Top-Secret-Auftrag. Er bekommt diesen jetzt von 009 übergeben und lautet Operation Fabergé. Stellt sich nämlich raus, 009 war der Clown in Ost-Berlin und hatte das Ei. Es gibt aber keine weiteren Hinweise. Also sehr, sehr rätselhaftes Ding. Und ehrlicherweise auch nicht so ganz klar, warum ein gefälschtes Ei jetzt gleich zu einem internationalen Zwischenfall aufsteigen könnte.
Vor allen Dingen ist es ja auch nicht unbedingt die Aufgabe vom Secret Service, Kunstschmuggel aufzudecken, würde ich jetzt behaupten, oder zumindest nicht auf Bonds Ding. Klar, jetzt ist irgendwie 009 verstorben, dann kannst du sagen, okay, betrifft sie doch, muss ja untersucht werden, aber warum jetzt 009 da unterwegs war oder ob der in einer anderen Abteilung schafft,
vielleicht. Ist nicht ganz klar.
Ja.
Was wir noch geteilt bekommen, ist, wie das Ei im Auktionskatalog dargestellt wird. Und das fasst dann James immer zusammen. Wir wissen, es ist das Eigentum einer Dame, also im englischen Original The Property of a Lady. Das ist auch der Name der Kurzgeschichte von Fleming, wo zusammen mit Octopussy die Inhalte rausgezogen wurden. Und damit ist der Aufmacher gemacht. Jetzt wechseln wir einmal hinter den eisernen Vorhang in die Sowjetunion, in ein sehr abgefahrenes Headquarter. Alle sitzen wie so Superschurken in einem Halbkreistisch. Für eine Gesprächsführung finde ich das maximal schlecht, weil du ja quasi dich gar nicht angucken kannst. Du sitzt ja quasi wie auf einer Ebene, außer die beiden Äußersten, die sich dann vielleicht noch angucken können. Also so ein Kreis wäre eigentlich sinniger. Aber
hat ein bisschen was von Spectre. Ich habe das Gefühl, die Gegner oder die böse Seite in Anführungsstrichen wird gerne mal so bei ihren Lagebesprechungen dargestellt.
Den Zweck des Ganzen, das sehen wir ja dann noch im späteren Verlauf. Es geht inhaltlich um Abrüstungsgespräche mit der NATO. Gorgol ist auch wieder am Start, also Chef des KGBs, falls man es vergessen hat. Und hat auch einen Bericht angefertigt, so Brezhnev, also der Vorsitzende. Die Abrüstung darf der Verteidigungsposition auf keinen Fall schaden. Das möchte man festhalten. Alle sind damit irgendwie d'accord, außer General Orlov. Der sitzt da wie ein motziges Kind, ist total angepisst und kritisiert Gorgol aufs Schärfste. Er sagt, sie sind doch viel stärker als die NATO und blendet daraufhin eine Europakarte mit Deutschland im Kern auf. Dafür dreht sich dann dieser Halbkreistisch und Gorgol hat wie eine Art Präsentation vorbereitet. In der DDR, so er, stehen 31 Divisionen von den Russen. Darunter 11 Panzerdivisionen, die direkt unter Orlovs Befehl stehen. An der russischen Grenze sind es nochmals 60 Divisionen. Das macht einen Vorteil von 10-1. Der Westen hat nämlich maximal 10 Divisionen. Sie haben auch ein paar Planspiele durchgeführt mit einem Blitzangriff der Panzerdivision in Deutschland. Und sie würden dann Deutschland plus einige angrenzende Länder erobern. Wäre doch eine super Sache für quasi keinen Aufwand. Gorgol ist jetzt derjenige, der explodiert und sagt, das wäre sowas von blöd und Selbstmord. Die NATO würde direkt mit Nuklearwaffen antworten und zurückschlagen. Orlov sagt nein. Also ja, können sie machen, aber wäre nicht so clever, weil der Westen ist viel zu dekadent und zerstritten. Also bis die da irgendwie eine Antwort hätten, da wäre Ostern. Und zudem hätten sie auch viel zu viel Angst vor einem atomaren Gegenschlag. Also das glaubt er nicht.
Alles gut. Gut. Wir sind ja hier auch in der Kirche zum Glauben. Besonders gut in solchen Fragen zu sagen, nee, glaube ich nicht.
Er versucht weiter zu argumentieren und sagt, ja, in Europa ist doch eh die ganze Zeit schon, es ist eh schon die ganze Zeit Proteste gegen Kernwaffenbenutzung und Abrüstung generell oder auch einseitige Abrüstung. Also da ist doch gar kein Interesse da, irgendwie zurückzufeuern. Gorgol sagt, er will uns verrecken keinen Krieg. Es gibt genug innenpolitische Probleme. Und Brezhnev unterbindet das Gespräch und sagt, der Sozialismus wird sich mit friedlichen Methoden in der Welt verbreiten, sie bleiben defensiv. Und damit tut sich ja was sehr Spannendes diesmal auf, weil es wird ja, dieser Ost-West-Konflikt wird ja generell genutzt im Film, aber die Sowjets werden hier auch als zwiegespalten dargestellt und eigentlich positiv gewillt oder gestimmt, abgesehen von einzelnen Figuren, wie in dem Fall halt Orlov, der das Ganze maximal militärisch vorantreiben möchte und da irgendwie sein eigenes Ding draus macht. Also da kann man jetzt ja nicht sagen, okay, der ganze Osten ist da wieder die böse Seite, sondern es ist jetzt wirklich eine einzelne Partei aus diesem Konstrukt.
Ja, Gogol ist ja auch sehr, sag ich mal, entspannt und auf Entspannung fokussiert. Es gibt ja auch schon vorherige Filme, wo er ja eigentlich immer ein relativ gutes Verhältnis zum Westen pflegt und im Austausch zum Beispiel mit dem Secret Service ist oder auch den Briten generell. Insofern, ja, finde ich auch eine sehr spannende Aufmachung und eine interessante Idee tatsächlich. Und da bin ich nicht ganz so drin, aber könnte mir vorstellen, dass es in echt schon auch ähnliche Sachen gab, dass es sowohl beide Lager in, ja, quasi der UdSSR bzw. Sowjetunion gab.
Ich würde mir wünschen, dass ein Wladimir Putin vielleicht auch ähnliche Ansichten wie ein Brezhnev und ein Gogol haben würden und weniger wie ein Orlov. Das hat uns viel Ärger, viel Drama und viele menschliche Verluste erspart. Aber nun gut, es ist eine Fiktion, das andere ist dann die Realität. Orlov wird daraufhin auch noch gerügt, sitzt nun wirklich da wie eine beleidigte Leberwurst in seinem Sessel quasi ganz unten drin, bekommt dann durch eine Sekretärin aber eine Nachricht reingereicht und er erwidert darauf, ja, er kommt so schnell wie möglich.
Fand ich auch gar nicht so geil gemacht, weil nebenher noch der andere Ton lief und du quasi nichts verstanden hast, zumindest bei mir nicht.
Ja, ja.
Also das habe ich nicht gecheckt wieder. Also klar, sollte so sein, dass man merkt, die anderen kriegen es nicht mit, aber hätte man ein bisschen deutlicher heraussteuern können.
Er geht nach der Sitzung zum Kunstarchiv des Kreml und der dortige, weiß ich nicht, Kurator oder ähnliches muss gerade einen der Messerwerfer aus Ost-Berlin drum bitten, die Exponate bitte wieder hinzulegen. Es ist eine mächtige Schatzkammer, die wir da sehen, also mit jede Menge Schmuckstücken, Gold und weitere Wertsachen. Orlov wird informiert, dass das Ei-Duplikat abhanden gekommen ist, aber immerhin der Dieb wurde zur Strecke gebracht. Lenken, so heißt der vermeintliche Kurator, soll ein zweites Duplikat anfertigen. Der kriegt daraufhin einen mittelschweren Nervenzusammenbruch und sagt, das ist viel zu kurzfristig. In 2 Tagen steht hier Inventur an. Wenn das rauskommt, dann sitze ich im Loch. Da sagt Orlov nur, ja, er soll sich beruhigen. Er gibt in London Bescheid, dass sie das Ei schnellstmöglich zurückbrauchen, also das Original-Ei zurückbrauchen und dann eben nochmal verleihen werden, wenn sie das Duplikat angefertigt haben. Ist aber auch relativ pisst. Wir sehen, bei Sotheby's läuft die Auktion bereits schon und man bekommt gerade das Ei zum Verkauf in den Auktionssaal gebracht und auch vorgestellt. Das Produkt wird präsentiert und eben beschrieben. James fragt, was das Ding so bringe. Fanning beantwortet es ihm und sagt, ja, 250 bis 300.000, das ist okayer Preis, alles darüber. Nee. James sagt, ja, es sind ja auch ein paar Damen hier. Fanning sinkt die Erwartungen und meint, ja, die Käufer lassen sich fast immer vertreten. Also das wird jetzt sehr schwierig, hier den eigentlichen Käufer zu finden. Das kannst du knicken, ja. Es kommt eine Dame rein in die Räumlichkeiten, die James direkt ins Auge fällt und der Kamera auch. Fanning warnt auch James ausdrücklich, bitte bei der Sache zu bleiben. Und bei ungefähr 300.000 schläft die Auktion so ein bisschen ein. Also das war ja so der Preis, wo Fanning gesagt hat, ist okay, kann man machen. Und dann nach einem Gespräch mit dem Nebenmann der Dame, wo sie sich gerade hingesetzt hat, bietet diese auf einmal mit. Das sorgt für eine leichte Überraschung, die sich überall breit macht. Fanning kennt diesen ominösen Mann auch, sei Kamal Khan. Und normalerweise verkauft er Sachen, meist, so Zitat, zweifelhafte Dinge oder dubiose Sachen. Khan geht hoch bis 400.000, doch James denkt sich, okay, ich glaube, der ist es und bietet 25.000 mehr. Fanning bekommt einen Herzinfarkt.
So geil.
James will das Ganze jetzt künstlich, also wirklich richtig in die Höhe treiben, schaut sich das Ei dann auch nochmal an, lässt es kurz unter den Tisch verschwinden und legt es dann wieder weg, bietet dann nochmal und Khan kauft das Ding endgültig dann für 500.000. Fanning mittlerweile wirklich 20 Tode gestorben. James erklärt ihm, dass er es kaufen musste. Warum? Das will er jetzt noch herausfinden. Also er hatte nie Angst, dass er jetzt auf dem Geld sitzen, also dass er das Geld rausstellen muss, sondern er wusste ganz genau, okay, Kahn muss es kaufen, irgendwas stimmt hier nicht, ja, weil wir die Fälschung haben. Egal zu welchem
Preis. Und er wollte eigentlich nur herausfinden, wie viel wert es ihm ist. Aber der hätte wahrscheinlich auch noch 600.000 auf den Tisch gelegt.
Kahn und die Dame werden draußen von einem Mercedes mit indisch anmutendem Mann mit Turban erwartet und auch chauffiert. James gibt einem Taxifahrer ein Zeichen, der arbeitet anscheinend auch für den Secret Service und verfolgt das Fahrzeug bis zu seinem Bestimmungsziel. In M's Büro bekommt James mal wieder klassischerweise ordentlich Ärger. Er hat nämlich mit, was ihm einfallen würde, mitzubieten, das hätte voll ins Auge gehen können. Was wäre denn passiert, wenn Kahn ausgestiegen wäre? Dann wo sollen wir das Geld denn hernehmen? Also so viel Geld können wir dir auch gar nicht vom Lohn abziehen. So viel kriegst du gar nicht. Ja, und das obendrein ist es ja jetzt auch noch so, so offenbart James, dass es eine Fälschung ist, die Kahn jetzt hat. Und den hätte er sowieso nicht gezahlt. James hat nämlich die Eier ausgetauscht. M bekommt auch jetzt mittlerweile auch irgendwie eine mittelschwere koronale Geschichte und fragt, was passiert, wenn es dem Käufer auffällt, dass er jetzt eine Fälschung hat und nicht das Original. Daraufhin sagt 007, soll er sich beschweren, wird er nicht machen, weil er nicht legitimiert ist. Und das wäre ziemlich dumm, wenn er dann das Maul aufreißen würde und sich bei Sotheby's beschwert, dass da irgendwie was schiefgelaufen ist. Der andere Dude vom Secret Service konnte Kahn mit seinem Gefährt bis zum Flughafen verfolgen. Von dort flog er anscheinend nach Delhi. James soll ohne Umschweife direkt hinterher, so M. Und der kümmert sich vor Ort um die entsprechenden Kontakte, damit James da Ansprechpartner hat. Das war ganz nach James seinem Plan, weil der hat gesagt, also sagt dann, er hat noch 50 Minuten bis zum Abflug, hat bereits dann die Bordkarten am Start und will jetzt dann auch weg. M ist ziemlich verblüfft, dass 007 da doch mal so gut vorbereitet ist, soll aber unbedingt eine Quittung für das Ei unterschreiben. Das ist jetzt nämlich im Besitz des Secret Service oder im Staatsbesitz vielmehr. Also ganz schöne Hektik hier drin. Dann geht es nach Indien, nach Delhi. Dort fliegt man mit einem Helikopter, mit so einem wasserlandungsfähigen Helikopter am Taj Mahal vorbei unter anderem. Klar, es wird wahrscheinlich alltäglich sein, dass da Sachen vorbeifliegen. Und landet dann schätzungsweise auf dem Ganges, wo James mit einem Boot unter viel Aufsehen abgeholt wird. Am Ufer spielt einer der Schlangenbeschwörer, der seine Kobra am Start hat, mit der Flöte das Bond-Theme und erreicht somit James eine Aufmerksamkeit. Reacher, so heißt der gute Mann, stellt sich vor, man arbeitet für dieselbe Exportfirma. James will wissen, wo Sadruddin?
Ja, so in etwa. Ich habe mit den Namen durchaus auch zu kämpfen gehabt. Aber genau, Sadruddin hätte ich jetzt so, wie es geschrieben ist, auch ausgesprochen.
Der sei drüben am Taxi, dort gehen sie jetzt auch hin. Reacher lässt seine Cobra verschwinden, da hat er nämlich gar keinen Bock mehr drauf. James lernt nun auch den Leiter der dortigen Abteilung kennen, also Sadruddin, und wird mit dem Tuk-Tuk exkortiert. James fragt Reacher nach Kamal Khan und wir erfahren, es ist ein afghanischer Prinz, der hier im Exil lebt, ist ein sehr guter Sportler. Reacher arbeitet auch in Kamal Khans Tennisclub als Hilfstrainer, da hat er aber bisher nur gelernt, dass seine Rückhand besser werden muss, wenn er was erreichen will. Das hilft James jetzt noch nicht so wirklich weiter. Der bekommt dann Kamals Mosul-Palast gezeigt, auf einem Berg stehend. Sieht ziemlich fancy aus und auch ziemlich weit weg von allem. Das sei aber unmöglich, da reinzukommen. Einfacher wäre die Kontaktaufnahme übers Casino. Das ist zufällig an James Hotel angegliedert. Damit hat er auch den legitimen Zugang, dort zu spielen. Das wäre doch eine ganz einfache Sache. Man will sich dort auch später treffen. Reacher bekommt die Flöte von James zurück, falls ihm irgendwelche Schlangen über den Weg laufen, damit er eine Möglichkeit hat, es unbeschadet zu überstehen. James läuft durch einen Poolbereich des Hotels, also diesen riesen Outdoor-Innenhofbereich, wo ein Pool ist, mehrere liegen, natürlich sehr viele leicht bekleidete Damen, und aus irgendeinem Grund ist die Rezeption an diesem Poolbereich,
wo James dann einsteigt. Aber auch gefühlt nur so ein Aufsteller, so wie so ein selbstgebauter Wagen, wo du halt einmal wie so ein Tresen hast. Also, ja. Dafür, dass es ansonsten so ein teures Hotel ist, ein bisschen mau die Rezeption.
Ja, auf jeden Fall rechnen die nicht mit schlechtem Wetter. Man hofft, dass James einen angenehmen Aufenthalt haben wird. Neben James an der Rezeption steht eine, wie gesagt, Dame im Bikini. James guckt sie kurz an und sagt, nee, das wird schon passen, alles gut. In seinem hochmodernen Zimmer wird er dann untergebracht. Seine Sachen hängen bereits im Schrank und der weibliche Concierge fragt mit einem etwas bissigen oder scharfen Unterton, ob sie James noch andersweitig behilflich sein kann. Und er sagt, nee, alles gut, passt, vielleicht später mal. Und damit geht sie auch.
Wieder so sympathisch, Mensch.
Von seinem Balkon aus beobachtet James, wie die Dame von der Auktion von einem Boot an Land kommt. Auf dem Boot sind sonst nur Damen und auf der Flagge prangert ein bunter Oktopus. Das wird vielleicht für später nochmal relevant sein. Im Moment hilft es uns nicht wirklich weiter. Was uns weiterhilft, ist der Casino-Besuch. James mit klassischer Sean Connery-Anlehnung im weißen Smoking macht seinen Besuch dort. Reacher updatet James, dass Khan gerade am Backgammon-Tisch sitzt und seinem Gegner schon rund 200.000 Rupien abgeknüpft hat und dieser mittlerweile auch ordentlich ins Schwitzen kommt. Khan verdoppelt auch mal eben die Einsätze, doch James fallen irgendwelche seltsamen Gestiken rund um die Würfel auf und selbstverständlich schafft es Khan zweimal die 6 zu würfeln, also das Höchste, was geht, doch sein Gegenüber gibt ums Freck nicht auf und will unbedingt sein Geld zurückgewinnen. Also ist alles ein bisschen dubios schon wieder. Khans weibliche Begleitung geht an die Bar. James denkt, geil, das ist vielleicht der Aufhänger, den ich gesucht habe. Geht hinterher. Er erklärt, dass sie sich bei der Auktion schon gesehen haben. Sie bewundert sein Gedächtnis und sagt, das wird ja, oder dann wird es ja wohl kaum Zufall sein, dass wir uns hier in Indien jetzt treffen. Sie will aber auch nicht von James eingeladen werden und nachdem er nach dem Getränk gefragt hat, geht sie auch direkt wieder von der Bar, auch ohne irgendwie was zu holen und so weiter und so fort. Also da scheint James sein magischer Charme nicht zu greifen. Mittlerweile hat der Major, so ist das, so heißt der Gegenüber, oder das ist die Titelbezeichnung von dem Gegenüber von Khans Spieler, Dude, also sein Spielpartner, ist jetzt ein bisschen die ganze Sache zu heiß. Khan will nämlich noch weitere 100.000 Rupien hochgehen als Einsatz und daraufhin lässt der Major bleiben. James hingegen nimmt die Herausforderung mal wieder an und sagt, ey, also das hätte ich jetzt nicht gemacht, also ich wäre drin geblieben. Und daraufhin wird Khan auf ihn aufmerksam und sagt, okay, wenn willst, bitte, dann spiel du mit. Er stellt sich ein klassischer Bond-Manier vor, also mein Name ist Bond, James Bond. Khan legt dann auch direkt vor, hat 2 Sechser, also mal wieder das Höchste, was geht. James verdoppelt den Einsatz und braucht zwingend auch 2 Sechser, damit er gewinnt. Khan will eine Sicherheit und James zückt das Fabergé ein. Mittlerweile steht auch das ganze Casino mal wieder am Tisch, also egal, wo James im Casino ist. Also entsteht dadurch ein Riesenaufsehen in der Regel. James bedient sich an Khans Würfeln. Sagt er, ich mache mir hier vom Recht Gebrauch, dass ich deine Würfel nutzen darf und würfelt selbstverständlich auch 2 Sechser und gewinnt damit 200.000 Rupien. Khan will einen Check, also einen Check ausfüllen. James besteht aber auf Bargeld. Er weiß, wann man den Check dann mal einlöst und ob der dann überhaupt gültig ist. Also drückt Khan einem der Casino-Angestellten den Check in die Hand, sagt hier, bitte einlösen gehen. Khan ermahnt James auch sehr, sehr bissig, das Geld ganz, ganz schnell auszugeben. Sonst hat er nicht lange da was von. James sagt, das wird er tun und packt seine Sicherheit, also sein Ei, unter ganz großem Zinnober wieder in seine Jackentasche oder Jacketttasche. Die Würfel nimmt dann Khans Handlanger, Gobinda, wie wir später erfahren. Ich nutze es jetzt einfach schon mal, bevor wir es wissen.
Ja, wir haben noch und, so viele, das fand ich krass in dem Film, vielleicht auch dazu kurz, weil du es jetzt sagst, wir haben extrem viele Personen gefühlt, die irgendwie auftreten, wo wir keine Namen zu haben. Wir haben die ominöse Dame von der Auktion, ich weiß nicht, ob Kamal Khan in der Auktion schon genannt wurde, du hast ihn da schon genannt.
Ja, doch, von Fanning, der kannte
ihn. Ja, war ich mir nicht sicher, ob er es auch mit Name genannt hat, aber okay. Wir haben Gobinda, der Ewigkeiten ohne Namen rumrennt. Vijay wird zwar kurz vorgestellt, aber auch nicht so ganz klar. Der Leiter Satruddin, irgendwie auch nur einmal genannt, spielt auch so wenig Ding. Also ich fand es ein bisschen verwirrend, so mit den ganzen Namen tatsächlich.
Da stimme ich dir zu.
Also deshalb finde ich es gut, wenn du...
Gobinda und Magda, das ist mir recht schnell, also dass die weibliche Begleitung ist mir sehr schnell aufgefallen, dass man damit super lang gewartet hat.
Genau, deshalb finde ich es cool, wenn du es direkt betitelst, weil es, glaube ich, auch leichter ist zum Zuhören, um die Leute zuzuordnen. Du hast jetzt auch schon gesagt, doch. Magda ist die ominöse Dame auch von der Auktion, die sehr spät vorgestellt wird,
Ja, das ist wohl wahr. Dann machen wir das doch so, das macht deutlich mehr Sinn. Also Gobinda nimmt sich kurzerhand die gefälschten Würfel und zerquetscht sie in der Hand zu Sandstaub. Und dann geht die Gesellschaft rund um Kamal Khan ihres Weges. Der Major freut sich tierisch, dass Khan enttarnt wurde. James steckt sich den Großteil der Kohle selbst ein, gibt aber sowohl Jar wie auch dem Leiter
Satrudin,
der,
ja.
Danke.
Ja, glaube ich.
Danke.
Ja. Bleiben da mal dabei.
Gibt auch Satrudin einen guten Anteil der finanziellen Mittel. Vichar fragt, ob er Khan verfolgen soll. James sagt, das ist Quatsch. Khan wird jetzt hinter James her sein, hinter dem Ei. Also brauchen wir dem nicht hinterherrennen. Draußen wartet bereits Gobinda mit geladener Büchse, Schrot, wie auch immer, in einem Tuk-Tuk und verfolgt James Vichar bei ihrer Fahrt mit ihrem Tuk-Tuk. Vichar muss dann auch direkt mal einen Wheelie machen, um die Sicht zu verdecken auf James, also die Schusslinie zu verdecken auf James, als Gobinda dann in Schussweite kommt. Es gibt dann eine wilde Verfolgungsjagd durch die maximal vollen Straßen Indiens. Dort kommt dann auch noch ein so ein bisschen militärisch anmutender Jeep mit Art Ninja, die James und Vichar angreifen. Scheinbar wird James auch von einem Kontrahenten erdolcht, kann sich dann befreien. Und es zeigt sich Glück gehabt, er wurde doch nicht erstochen, es wurde nur sein Geld durchstochen. Er wirft es dann weg in die Schale eines Bettlers. Auch Vichar wird seinen Gegenüber los, der Jeep prischt daraufhin in einen Stand mit einem Sprung über eine Rampe. Entkommt dann James und Vichar. Und das Blöde ist, jetzt ist leider der andere Dude wieder da. Also Gobinda ist wieder am Start mit seinem Tuk-Tuk, also mit dem anderen Fahrzeug, was noch funktionstüchtig ist. James springt rechtzeitig runter und bahnt sich dann einen Weg zu Fuß durch die Menschenmassen, wird dabei immer noch verfolgt. Als er dann quasi eingekesselt ist von allen Seiten, muss er über glühende Kohlen, wirft einen Verfolger in ein Nagelbett, anschließend hinter sich eine Fackel von einem Feuerjongleur oder dann auch teilweise das Schwert von einem Schwertschlucker, um sich seinen Angreifer zu entledigen.
Wurde also es wird auch wieder, ich wollte gerade sagen, ja, wurde wieder der genommen, ganz große Hammer rausgeholt und teilweise auch, ich fand die Verfolgungsjagd eigentlich ganz cool, so vom Action-Ding her, ja. Aber es ist teilweise wieder sehr humoristisch und auch überspitzt gezeichnet, weil immer noch ein Kommentar der Schwertschlucker kassiert, ein Kommentar des Nagelbett ist natürlich auch fake, da kassiert derjenige nochmal einen Kommentar, ne? Dann der Jeep, der den verfolgt, auf den haut Vijay mit einem Tennisschläger ein und so, den er random dabei hat. So, also kann man schon alles so machen, aber es sind so zwei, drei Sachen, die vielleicht ein Ticken too much sind und wie du sagst, mit allen Vorurteilen und Klassikern wird irgendwie dann auch gearbeitet. Das schon.
Auch innerhalb kürzester Zeit, also innerhalb von einer Minute werden da gerade 4, 5 Stereotype abgedeckt, wo ich denke, es hätte auch 1 bis 2 hätten gereicht.
Ja, und ich fand eigentlich die Idee ganz cool, auch von mir aus mit einem übermotorisierten Tuk-Tuk da durchzuheizen, dann die vollen Straßen, ich finde, es gibt was her. Also theoretisch finde ich die Verfolgungsjagd eigentlich ganz cool, aber wie du sagst, es ist so ein Ticken überladen an ein, zwei Stellen, die es so, nicht hätte sein müssen, sagen wir es mal so.
Ja, mit einem, mit einer Stichflamme der glühenden Kohlen, die James hervorruft, kann er dann seine Verfolger kurzzeitig ablenken oder an der Verfolgung hindern. Er springt dann wieder auf das Tuk-Tuk von Vijay auf, doch es wird die Verfolgung abermals aufgenommen, auch Gobindas Taxi steht bereit. James nimmt sein und Vichars Geld und wirft es auf die Straße und hindert dann endgültig somit die Verfolger an der Weiterfahrt, weil alle Leute natürlich wie geisteskrank auf die Straße rennen, um sich am Geld zu erfreuen, und damit ist die Straße blockiert. Letzter Schachzug von Vichar ist, sie entkommen durch eine Plakatwand, wie bei Harry Potter am Gleis 9¾, die nach der Benutzung, also dann ist sie ja logischerweise zerrissen, fährt eine neue mit dem exakt gleichen Plakat wieder hoch und der Weg wird verdeckt und damit werden sie Gobinda und Co. dann auch wirklich los. Durch eine weitere Geheimtür kommt das dynamische Duo dann in eine weitere Außenstellung der Abteilung Q und Monsieur ist selbstverständlich auch wieder vor Ort und, so wie es sich gehört, maximal genervt, vor allem von James, und beschwert sich auch direkt, dass er jetzt wegen diesem Kasper hier sein muss, unter absolut beschissenen Umständen seiner Arbeit nachgehen darf. James würde sich, also geht gar nicht drauf ein, sondern sagt, ich würde mich tierisch freuen, wenn mein Jackett geflickt werden würde. Das hat nämlich ein bisschen was abbekommen durch diesen Stich in Richtung Herz, was dann aber glücklicherweise durch das Geld abgeschirmt wurde. Q sagt, jammer, schade, dass James verfehlt wurde, und gibt das Ding dann weiter an eine Assistentin. Auch die Walter PPK sei weg. Q fragt, ob der König sonst noch irgendwelche Wünsche hat, ob man sonst noch was für ihn tun kann, ob er vielleicht mal wieder ein neues Auto braucht oder ähnliches. Dann präsentiert aber Q erstmal den aktuellen Stand hier vor Ort. Es gibt nämlich ein selbstwachsendes Tau, was maschinell in die Höhe geht, jedoch noch nicht ganz so ausgereift ist und nach der Hälfte oder nach einer 2-3 Metern Höhe einfach abknickt oder abklappt. Das ist natürlich nicht zielführend und James erkundigt sich darauf, ob Q irgendwelche Erektionsprobleme hat oder Potenzprobleme vielmehr hat,
ja,
um da die Parallele zu ziehen. Ein anderer Kollege bastelt an einer sehr offensichtlichen Türfalle rum. Also du hast da an der Tür extrem viele Dornen dran, also so richtig Metalldornen. Und beim Betätigen der Türöffnung oder der Klinke, beim Betätigen der Klinke, ja, klappt die Tür auf und zerstellt alles, was hinter ihr ist. Also spießt es auf oder zertrümmert es vielmehr. Mhm. Und das, ja, Schicksal erleidet dann natürlich mal wieder einen Dummy. Ja, jetzt kommen wir an die Sachen, die wirklich wichtig sind. Q hat nämlich ein winziges Peilgerät und Mikro vorbereitet, also beides in einem, welches in das Ei gepackt wird. Zudem gibt es dann noch einen Füller mit ätzender Flüssigkeit auf der einen Seite. In der Kappe des Füllers ist dann aber noch ein Empfänger, mit dem man die Wanze abhören kann, also quasi die Kopfhörer-Variante oder Bluetooth-Variante, Bluetooth-Speaker-Variante von dem Peilsender. Und zudem ist er mit dem Peiler in James' Uhr abgestimmt, also James kann die Wanze mit seiner Uhr orten, also Weltklasse, was Q da schon wieder gebastelt hat.
Auf jeden Fall.
Es gibt dann aber noch ein neueres Uhrenmodell mit integriertem Bildschirm, also jetzt kommen wir wirklich hier an die Apple Watches etc. ran, also Q war da seiner Zeit weit voraus. Und man kann ein Live-Bild mit einer Kamera dahin übertragen und James guckt sich dieses Live-Bild mal an, nimmt die Kamera und schwenkt auf das Dekolleté einer Mitarbeiterin. Dann heißt es, auf der Uhr erscheint eben besagtes Dekolleté in einer perfekten HD-Qualität. Vijay muss da ziemlich lachen, Q platzt da hingegen fast der Kragen. James' Jackett wurde jetzt auch fertig gestickt, genäht und Q warnt Vijay nochmal vor James' miesen Eigenschaften. Soll sich davon fernhalten, nicht anstecken lassen. Das bringt nur Ärger mit sich.
Finde ich im Übrigen sehr cool, wie klar Q Bond zurechtweist, dass er mit seinen antiquierten Witzen tatsächlich eins zu eins so gesagt sich zurückhalten soll. Finde ich eigentlich sehr sympathisch. Gibt weitere Punkte bei mir für Q tatsächlich in der Sympathie. Aber was ich mich halt an der Stelle gefragt habe, warum man dann so einen billigen Witz mit Dekolleté-Filmen oder warum man das aufgreift, wenn einem eigentlich selber ja offensichtlich bewusst war, dass das eigentlich schon antiquiert ist und sich so nicht gehört. Ob man das dann wirklich bringen muss halt, ne?
Ja, das ist die Frage, ob das immer alles so muss.
Den Gedankengang weiß ich nicht.
James geht zurück ins Hotel. Dort in diesem magischen Poolbereich ist jetzt romantischer Dinnerabend mit extrem vielen Lichterketten. Sieht auch wirklich ganz ansehnlich aus. James will eigentlich nur aus seinem Zimmer, wird dann aber vom Personal abgefangen und zu einem Tisch hingewiesen, wo er erwartet wird. Nämlich von Magda, also Khans Begleiterin. James freut sich sehr über die Einladung. Sie ist sei auch aus Khans Ensemble die hübscheste, also schön, dass er sie abbekommen hat und nicht beispielsweise Gobinde, also alles gut. Khan bietet James einen Handel an über Magda, nämlich das Ei für sein Leben. Ist ja eigentlich ein ganz netter Deal, also man sollte meinen, man hängt an seinem Leben mehr als an so einem Ei. James findet den Preis etwas sehr hoch, also wird ein Bild von ihm gemacht, von einer Dame, die anscheinend da durch die Gegend zieht und die Tische fotografiert und dann kann man diese Bilder erwerben, ohne gefragt zu werden.
Schwierig so mit dem Datenschutz, aber damals vielleicht noch nicht so ganz das Thema.
Magda gibt durch, ja, hier, James bezahlt den Spaß und der muss daraufhin seine Zimmernummer sagen und sagt die Dame, Madame hätte dann auch noch gerne einen Abzug, also Magda will dann auch noch einen haben. Und argumentiert das Ganze mit, ja, falls er da mal ins Gras beißt, hat sie immer noch ein Erinnerungsstück für ihr Fotoalbum von ihm. Das wäre doch ganz nett. Und James will ihr helfen, ein paar schöne Erinnerungen zu erschaffen. Damit geht's dann auch auf besagtes Zimmer. Beide landen im Bett. Der Champagner ist mittlerweile noch schon quasi leer. James will schon 9 Shampoos ordern, doch sie teilt ihren letzten Schluck mit ihm, damit ist auch gut. Dann dreht sie sich mal kurz auf die Seite und James entdeckt ein Tattoo von einem bunten Oktopus. Und das sah eher aus wie diese Kinderklebetattoos, die du so mit Wasser drauf machst. Es sah
krass danach aus. Ich glaube auch, dass es das in der tatsächlich
war. Ja, wird kein echtes sein. Ja, ja. Aber das sah schon sehr schlecht aus.
Ja.
Und will natürlich wissen, was es damit auf sich hat. Sie sagt, das sei ihr kleiner Oktopussy und James ist überrascht über die Ausdrucksweise und dann geht's weiter im Bett. Währenddessen fährt Khan mit Gobinda am Hotel vor, lässt Gobinda raus und fährt dann noch ein Stück weiter. Die gute Magda stiehlt sich aus James' Bett mitten in der Nacht, nimmt sich dann auch noch das Ei und will sich davon machen. James bemerkt das Ganze aber, sieht auch, wie sie das Ei entwendet und sieht das später auch nochmal im Spiegel, verabschiedet sich dennoch von ihr und lässt sie das Ei ruhig mitnehmen, checkt aber auch nochmal in der Uhr, ob sein Sender wirklich funktioniert, bevor er da irgendwie Probleme bekommt. Sie knotet ihr Kleid am Balkon fest und seit sich damit
fand ich auch 10 ganz Meter wild. Ab. Also der Maurer hat ja ein Loch in der Wand gelassen, um rauszugehen. Ich habe den Move nicht so ganz verstanden. Also warum muss sie sich vom Balkon abseilen?
Weil es elegant aussah.
Ja, sagst du jetzt. Okay, lass mal so stehen. Ja,
das sah schon gekonnt aus. Und auf jeden Fall lässt sie sich damit ganz entspannt abseilen und kommt dann eben unten wieder auf die Füße, perfekt getimed. Khan kommt mit seinem Wagen vorgefahren, sie steigt dann einfach nur noch ein. Ist ja auch klar. Und damit sind sie weg. James guckt sich das Spektakel an, dreht sich um und wird von Gobinda K.O. gehauen. Khan ist nun auf dem Boot unterwegs, was James schon beobachtet hat, wo nur Damen drauf zugange sind, außer er jetzt eben. Die übernehmen auch die Ruderarbeit und lässt sich damit zu einer Insel fahren. Dort sind, wie quasi bei den griechischen Sagen, rund um die Sirenen nur Damen, also alles voll. Und die sind in einem Art großen Palast, würde ich es mal nennen, untergebracht. Manche als Wachen, manche flanieren einfach in freizügiger Garderobe darum, wie so eine Art kleines Paradies dort aufgebaut, auch von der Flora, also von der Flora, von der Fauna, was immer jetzt eher weniger. Khan wird da zu einer Dame geführt, die ein Faible für Oktopusse hat, so wie es scheint. Khan sagt stolz, er hat das Ei wieder. Die Dame ist dennoch nicht amused und meint, es hätte gar nicht erst verloren gehen dürfen. Und jetzt ist ihn dieser ominöse Dude auf der Schliche. Und Khan wimmelt das Ganze ab und sagt, das ist doch nur so ein Abenteuer-Erpresser, so ein Indiana Jones auf Kokain oder ähnliches. Und er ist jetzt im Monsunpalast und wird da eben so lange bearbeitet, bis er die ganze Wahrheit sagt. Man sieht die Dame Ewigkeiten nicht, also immer nur die Rückenvariante, also die Rückenansicht, nie das Gesicht. Und sie will wissen, wer er ist. Daraufhin kriegt sie die Antwort, das ist ein Engländer mit Faible für riskantes Spiel. Und beim Namen Bond hält die Frau kurz inne und will ganz dringend, dass James ihr mal einen Besuch abstattet.
Ist wieder mal so geil, du bist Geheimagent und alle kennen deinen Namen und wissen sofort, wer gemeint ist.
Also Marketingabteilung sehr gut, für einen Doppel-Null-Agenten eher sehr schlecht.
Absolut, aber haben wir ja schon öfter festgestellt. Ich glaube, das wird sich auch nicht mehr ändern.
Khan hält ja von dieser Idee nichts. Er sagt, wir müssen die ganz schnell loswerden. Das wäre viel besser. Sie sagt nein. Khan ist mit der Antwort genervt und sagt, das ist ein Fehler. Aber wenn sie meint, dann ist es halt so. Wir sehen da noch einen bunten Oktopus in einem der Aquarien. Also der gleiche Oktopus, der auf dem Boot als Flagge ist und eben auf ihrem Bademantel auch die ganze Zeit ist und eben auch das Tattoo von Magda darstellt. Nun sind wir im Monsunpalast. James' Uhr piepst im Sinuston wie ein geisteskranker Wecker und holt ihn damit aus seinem Delirium. Er sitzt in einem Gefängnis. Bereich, ist aber ganz nett eingerichtet, also es hat halt Gitter vor den Fenstern, aber hat ein schönes Bett. Die Uhr registriert Khan sein Ankommen und also er ist nicht eigentlich Khan, sondern vielmehr das Ei, was Khan halt im Schlepptau hat, der jetzt mit seinem Wagen wieder bei sich vorfährt. James möchte aus seinem Zimmer raus, alle Türen sind zu, dann kommt ein Handlanger rein und denkt, jetzt ist die Stunde meiner Flucht gekommen, doch dooferweise kommt Gobinda hinterher, hält da mit James im Zimmer und sagt, hier um 8 ist Dinner, mach dich fertig. Im schicken schwarzen Smoking wird James dann abgeholt und an den Esstisch geführt. Khan stellt ihn und Miss Magda nochmal vor. Also jetzt erfahren wir das erste Mal eigentlich, wie sie heißt. Ich wollte gerade
sagen, der hat davor schon mit ihr geschlafen, weiß noch nicht mal, wie sie heißt, aber ja, braucht halt genial. So seine Zeit. Man muss Prioritäten setzen, ob es jetzt die Namen sind, offensichtlich nicht.
James fragt dann auch, warum ihm hier die Gastfreundlichkeit zuteil wird. Das Ei ist so schon bereits in ihrem Besitz. Khan will aber mehr Informationen. Und was, wenn nicht? Das wird schon werden. Also Folter. Nee, Khan ist da eher der Typ feinerer Methoden. nämlich mit Curare, mit einem effektiven psychedelischen Gift oder Substanz. James kennt sich aus und sagt, ja, funktioniert sehr wirkungsvoll, aber ich habe danach irreparable Schäden im Nervensystem, also ich bin dann Matsch quasi, weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Dann gibt's was ganz Feines zum Schnabulieren, nämlich gefüllter Schafskopf. James vergeht da dezent der Appetit, Khan lässt sich die Augen ordentlich schmecken. Nach dem Essen, also Khan hat gegessen, ob Bagdad gegessen hat, wissen wir nicht, James hat auf jeden Fall nicht gegessen. Nach diesem verabschiedet man sich von Khan auf der Treppe. James will sich bei Magda einladen, doch wird von Gobinda in sein Zimmer geführt. Auch der will keinen weiteren Schlaftrunk mit James einnehmen, also muss James alleine in sein Zimmer. Der denkt sich, gut, jetzt habe ich da wieder nichts erfahren, dann kann ich mich auch von dann machen, bevor ich hier wirklich noch vergiftet werde. Und ätzt mit seinem Füller die Gitterstäbe im Fenster weg, also der wurde ihm nicht abgenommen. Er muss sich dann am Fenstervorsprung entlanghangeln und kommt an Magdas Zimmer vorbei, blickt kurz rein, geht dann aber weiter. Die ist da gerade so ein bisschen am Umziehen, teils. Ein Helikopter setzt zur Landung an, weswegen auch einige Strahler angehen und James das Gefühl hat, er ist enttarnt oder entdeckt worden. Aus diesem Helikopter steigt dann General Orloff aus. James muss währenddessen auf den Balkon von Magda schleichen und sich dort verschanzen oder verstecken. Und will natürlich rausfinden, was Orloff mit Kamal Khan zu besprechen hat. Geht dann durch Magdas Tür raus, wieder in den Flur und den beiden hinterher.
Ist halt gut, dass die Wache auch pennt, aber gut.
Ja gut, er hat ja eh noch einen Blick für James sein Zimmer.
Wir ja, sehen oder auch dann nicht, auch, wenn man
pennt. Ja.
Theoretisch hat sie das ja.
Anscheinend hat Magda mitbekommen, dass James in ihrem Zimmer unterwegs war und schaut ihm lächelnd hinterher,
hat ja auch die Tür offen gelassen, ne? Es ist halt auch so ein Ding, wo ich gedacht hätte, jo, vielleicht auch ein bisschen risky, wenn auf einmal irgendeine Tür offen steht. Aber gut.
Es hat funktioniert. Jetzt nutzt er den Peilsender, also seine Uhr, um die Gruppe zu orten. Und dann nutzt er die Kappe des Füllers, um quasi das Gespräch mitzubelauschen. Khan präsentiert Orloff stolz einen Haufen gefälschter Kostbarkeiten, die alle detailgetreu nach Lenkens Anweisung so erstellt wurden. Die Sachen sollen jetzt zum Heli. Khan muss aber die Glaubwürdigkeit seiner Männer nochmal garantieren, also zwei Leute plus Gobinda, die das Ding wegbringen. Beide Herrschaften spielen mit einem mächtig großen Einsatz, also wenn die Sache auffliegt, dann sind beide ordentlich am Arsch. Orloff garantiert Khan den echten Schmuck, wenn der Plan erfolgreich ist, also dann darf er sich wirklich an der Schatzkammer des Kremls bedienen. James' Funkverbindung wird dann leider durch Magdas Föhn gestört, also er kann da nicht mehr so ganz mithören, kommt aus seinem Versteck raus und muss näher an die Tür. Kann aber trotzdem vorerst nichts hören, bis eben der Föhn wieder aus ist. Dann erfährt er, dass der Plan heute in einer Woche in der Karl-Marx-Stadt durchgeführt werden soll. Gobinda kommt dann wieder. Khan fragt, ob alles passt. Ja, alles erfüllt. Sachen wurden weggebracht und sich gewissen Dingen entledigt. Orloff will wissen, wo Khan das Ei wieder her hat und sagt, ja, das ist von einem Komplizen des Diebes quasi. Der Mann soll sofort verschwinden, es darf keine weiteren Probleme dieser Art geben, das ist ganz schön heikel. Daraufhin zerstört Orloff das Ei und will gehen. Er hat das echte Ei zerstört, oder?
Hätte ich jetzt auch gesagt, weil das ist ja das, was Bond die ganze Zeit dabei hatte.
Gut.
Es wird aber auch kein Aufhebens drum gemacht, dass er halt
naja, das echte also in Khans Gesicht entgleitet es da schon ganz kurz.
Ja gut, klar, aber irgendwie war das ja auch das, was letztendlich die Russen ja, um wieder eine neue Fälschung zu erstellen, eigentlich zurückhaben wollten. Oder bin ich irgendwie abgelenkt?
Richtig, damit es bei der Inventur nicht auffällt. Aber genau. Die Inventur müsste eh schon gelaufen sein.
Auch wieder wahr. Aber wurde ja trotzdem großer Aufwand betrieben, um das zurückzubekommen. Ich meine, er ist extra nach Indien darunter getuckert mit seinem Heli. Oder
ja, um Flugzeug den falschen oder, also Schmuck zu holen.
Auch natürlich, ja. Ich weiß auch nicht. Aber ja, müsste es echte Ei gewesen sein, so um das vielleicht nochmal festzuhalten.
Ich gehe davon auch aus. Das Ei jetzt zerstört, Orloff möchte auch gehen. Khan entdeckt aber die Wanze von James und folgt Orloff. James muss deswegen dann schnell verschwinden und geht in den nächsten Raum und entdeckt dort die Leichen der beiden Gehilfen, die eben die Transportbox an den Heli gebracht haben. Also Gobinda hat die dann einfach mal kurzerhand ausgeschaltet, damit sie auch nichts erzählen können. Super, super Arbeitsbedingungen. Gobinda wird wegen der offenen Tür, weil James hat so einen Spalt offen gelassen, stutzig, geht nochmal nachschauen, doch kein James. Und damit schließt er die Tür von außen ab. Und James darf die Nacht in so einer, weiß ich nicht, Fleischaufbewahrungskammer.
Ja, genau, wie so eine Art Kühlkammer. Aber ich glaube eher als Keller. Trotzdem sahen die Sachen, die da hingen, unter anderem ja auch tote Wachen oder weiß ich nicht was, irgendwelche Leute, die waren ja da auch an so Haken an der Wand aufgehängt.
Ja, die beiden, halt so Schweinekörper. Die beiden Gehilfen, ja, ja.
Ja, weiß ich nicht. Also die sahen sehr gefroren aus, aber weiß nicht, ob das jetzt eine klassische Kühlkammer war.
Naja, auf jeden Fall hat jetzt James eine kühle Nacht vor sich. Orloff fliegt wieder weg. Khan schaut sich den Sender an und will sofort Bond sehen. Der sieht zu, also James sieht zu, wie die Leichen von den beiden Herrschaften in Säcken gepackt werden. Gobinda informiert Khan über die Flucht von Bond. Es wird Alarm ausgerufen und Dutzend Leute mit Waffen und Macheten ziehen los in Richtung Dschungel, inklusive Khan und Gobinda auf Elefanten reitend. In der Großwildjagd quasi. James hat sich mittlerweile selbst als Leiche im Sack getarnt und wird von zwei Männern zu einer Leichensammelstelle gebracht. Dort steht er wie Jesus am dritten Tage wieder auf und muss unter Beschuss in den Dschungel flüchten. Also er hat ihn jetzt aus dem Palast rausgebracht, ja, aber genau 100 Meter vor der Eingangstür des Palasts und er hat jetzt noch einen ganzen Dschungel vor sich.
Ist auch geil, dass die einfach da die Leichen hinwerfen. Du hast ja dann auch die ganzen Gerippe gesehen. Die willst du natürlich vor deiner Tür haben. Ja, ich wollte gerade sagen, die willst du da haben. Das ist ein guter Plan.
Wie geht's weiter? Jetzt ist natürlich für alle offizieller Jagdbeginn. James gerät schnell in ein großes Spinnennetz, muss dann vor der Horde an Verfolgern flüchten, begegnet zwischendurch einem Tiger, bringt den aber ohne Probleme in einen Sitz, als hätte er quasi mit dem Tiger Hundeschule gemacht, kann weiter flüchten, doch jetzt sind ihm die Elefanten dicht auf den Fersen. Er versteckt sich dann in einem Gebüsch, wird von allen eingekreist. So, sieht sehr schlecht aus. Ihn kann aber keiner sehen, weil das Gebüsch ihn recht gut versteckt. Er muss dann auf den Boden legen. Eine Schlange geht noch über ihn hinweg. Doch er darf ja nicht laut werden.
Ich würde sagen, da wurde auch wieder der ganz große Hammer geschwungen. Und einfach mal alles, was sich so finden ließ im Dschungel.
Genutzt, ja.
Ja, wieder innerhalb von so einer Minute oder zwei Minuten.
Das ist richtig.
Weil es also geht ja auch noch weiter.
Es geht noch weiter. James öffnet dann den Elefantensattel oder einen Elefantensattel von irgendeinem Dude. Es ist jetzt nicht Kamal Khan, es ist auch nicht Gobinda. Der Mann fällt dann aus dem Sattel raus, als der Elefant sich bewegt und schießt währenddessen. Das schafft eine kurze Ablenkung und James kann weiter flitzen. Dann, jetzt wird es richtig lächerlich, schwingt er wie Tarzan mit dem dazugehörigen Gebrüll über mehrere Lianen hinweg ins Wasser. Seine größte Prio ist es dann in dem Moment, Blutegel loszuwerden mittels Feuerzeug, weil dafür
Woher
Zeit.
Das Feuerzeug hat und das ist natürlich auch beim Sturz ins Wasser funktioniert noch einwandfrei.
Dann hat er sich seinen lästigen Blutegel da entfernt. Dann heißt es weiter unter Beschuss. Jetzt sind sie ihm wirklich dicht auf den Fersen. Jetzt kommt auch noch ein Krokodil, was hinter ihm her ist. Also wirklich, wir haben die ganze Dschungel-Experience einmal abgefrühstückt. James gelangt durch seinen Fluss, wo er sich drin befindet, in ein großes Gewässer. Dort ist gerade ein Touri-Boot unterwegs, relativ nah zu ihm und es hält dann für James extra an. Der schwimmt drüber, kommt an Bord. Sie fragen ihn, ob alles gut ist und ob er auch Tourist sei und sagt, nee, ist zum Vergnügen hier. Khan und seine Leute stehen am Ufer und sehen, wie er dann davonfährt. Er winkt auch nochmal nett zurück. Ja, damit ist die Jagd für heute beendet. Khan hält aber fest, er will ihn erlegen und ausstopfen. Er ist ein seltenes Tier und das ist die klassische Vorgehensweise da. So, James sitzt jetzt wieder bei seinen indischen Freunden, lässt sich dort erstmal ein bisschen behandeln, also kriegt da kriegt ein Handtuch umgelegt oder so einen Bademantel, wie auch immer, und sie sprechen über das Oktopus-Tattoo vom Boot. James hat nämlich eine haargenaue Skizze machen können. Er erkennt auch die Art des Oktopus, der ist schwer giftig, ihm wird gesagt, das Boot gehört zu einer sehr reichen Frau mit schwimmendem Palast, keiner kennt ihren richtigen Namen, man nennt sie Oktopussy, namensgebend zum Film. Dort leben auch ausschließlich Frauen, Männer haben keinen Zutritt. James findet das sehr diskriminierend und startet
deswegen ganz schwierige mal einen Aussage, ab. Dass er da von sexueller Diskriminierung spricht in diesem Bezug. Finde ich, mit Blick auf das, was wir davor schon in dem ganzen Franchise hatten, huiuiui, weit aus dem Fenster gelehnt, der Gute.
Ja, aber er kennt sich doch aus.
Ja, ja, ja. Aber ich will ja nicht sagen, dass sonst eigentlich immer andersrum ist.
So, das ist natürlich der innere Nervenkitzel, den ein James Bond dann verspürt. Mit einem als Krokodil getarnten Boot, U-Boot-Variante.
Es gefühlt wie das trojanische Kaiman oder trojanisches Krokodil.
fährt er dann oder schwimmt er verdeckt in der Dunkelheit zum Palast. Hat auch wieder so ein paar Referenzen zu dieser Entensituation aus, ich glaube, Goldfinger war es am Anfang, wo James dann die Ente auf dem Kopf hatte.
Diesmal wenigstens sinnstiftend eingesetzt, nicht in irgendeiner Pre-Title-Szene, die nichts zu tun hat mit dem Film.
Ja, aber auf jeden Fall, da hat Abteilung Q auch geliefert. Man hätte es vielleicht mal vorher zeigen können in der Sequenz, ja, wo wir das Quarter gezeigt bekommen, aber nun gut. Dort schleicht sich James eben aufs Gelände, beobachtet, wie eine Dame nackt schwimmen war und anschließend von ihren Leuten abgetrocknet wird und in den Bademantel gepackt wird. Dann gongt es aus irgendeinem Grund und alle stehen auf und gehen. Tendenziell Schlafenszeit, ich weiß es nicht. Octopussy sieht James durch ihre Videoüberwachung, wie er in sein Zimmer, an sein Zimmer schleicht, obwohl da eigentlich überall Wachen stehen. Sie erkennt James auch und fragt, ob sie sein Opfer ist. Er sagt, nee, nicht unbedingt, wenn er denn Antworten erhält. Dazu kann sie nichts sagen, sie hat keine entsprechenden Antworten für James, fragt ihn aber, ob er Major Smythe kennt. Sagte ja, war brillanter Dude, hatte eine sehr gute Militärlaufbahn, kam dann zu uns, zum MI6, sollte dort einen Goldschatz in Nordkorea ausfindig machen, nur er und sein Führer sind leider verschwunden. Dann sagt sie, und du bist derjenige, der diesen Fall dann untersuchen sollte, wa? Ja, genau, 20 Jahre später sollte dann James los, hat gekundschaftet, Führer war tot, mit einer Kugel aus Smythes Revolver im Körper. Smythe selbst hat sich nach Sri Lanka abgesetzt, dort hat James ihn konfrontiert und gab ihm genau 24 Stunden, sich zu entscheiden, was er jetzt machen will, also ob James ihn verpfeift oder ob er sich selbst stellt quasi. Er entschied sich gegen das Militärgericht und für Suizid. Und warum müssen wir diese ganze Geschichte hören, mit der wir nie wieder was zu tun haben werden? Mhm. War ja eigentlich schon klar.
Zu der wollte ich dich eh noch gleich befragen, aber ja, mach erstmal kurz weiter.
Okay, ja, also es ist relativ offensichtlich. Sie ist die Tochter vom Major und hat immer auf eine Begegnung gehofft. Und James ist natürlich jetzt ein bisschen stutzig und fragt, aha, tendenziell um sich zu rächen, das wäre eher schlecht für mich an der Stelle. Und dann sagt sie, nein, sie möchte ihm danken für das Angebot oder für die Wahl, die James ihm gelassen hat, sich eben zu stellen. Willst du jetzt einhaken oder soll ich noch die...
Mach gerne noch kurz fertig.
Okay. Es klopft an der Tür, James soll sich verstecken oder versteckt sich auch aus eigenem Interesse. Khan kommt rein und berichtet von James entkommen. Sie rügt ihn dafür und stellt ihm ihren neuen Gast vor. Khan wirkt überhaupt nicht amused und sagt, er habe diese hässliche Angewohnheit, Gefahren zu überleben. Also James hat diese Angewohnheit, hässliche Gefahren zu überleben. Khan würde sich gern nochmal um Bond kümmern. Sie sagt, nee, danke, sie macht es selbst. Daraufhin verabschiedet er sich und geht. Wir sehen dann noch ein Bild von Major Smythe mit einem Oktopus. Sie sagt dann auch nochmal, ja, der hatte großes Interesse dafür, für die Thematik, war auch ein Genie, eine Koryphäe auf dem Gebiet. Und deswegen hat sie jetzt auch den Namen Octopussy bekommen, weil sie diese Affinität anscheinend fortsetzt. Sie sagt, Schmuggel gehen den Secret Service doch eigentlich gar nichts an. James kann gehen, wann er möchte. Sie hofft aber dennoch, er bleibt ein paar Tage bei ihr zu Gast. James nimmt das Angebot sehr gerne an, dann bekommt er auch sein Zimmer gezeigt und Octopussy gibt einer Wache die Anweisung, dass Bond vollumfänglich umsorgt werden soll, aber die Wachen generell im Palast verdoppelt werden. Man hat da jetzt ein bisschen Angst vor Khan und was kommen könnte. Und damit sind wir inhaltlich für heute soweit durch.
Absolut. Danke dir schon mal. Ja, genau, ich wollte bei der Geschichte da, um da vielleicht noch mal, gleich nochmal reinzugehen oder einzuhaken, dich nochmal fragen, du hast es angedeutet, wir haben damit nichts mehr eigentlich zu tun mit der Geschichte. Ich finde, sie wurde, für meine Begriffe, aber da kannst du gleich nochmal sagen, wie du es erlebt hast, so hingestellt, als müsste man sie kennen aus einem alten Fall von Bond, weil irgendwie mit diesem alten Fall extrem gearbeitet wurde und ich war echt kurzzeitig etwas verwirrt und dachte so, hey, sag mal, komme ich da jetzt gerade nicht drauf? Und ich fand sie vor allen Dingen super komplex dafür, dass sie innerhalb von einer Minute stichpunktartig erklärt wurde und du dann checken sollst so, was ist da eigentlich los? Ich habe mich gefragt, braucht's das? Aber gern mal deine Gedanken dazu.
Ich glaube, das ist dann der Unterschied auch zum erstmaligen Schauen und zum, keine Ahnung, wie vielsten Mal schauen. Ich habe beim ersten Mal mich auch nicht geschnallt. Da hatte ich, glaube ich, die genau gleichen Punkte wie du, dass die sich irgendwie her aus der Vergangenheit kennen. Oder sie ihn zumindest kennt. Dass
da irgendwie dachte, schon eine Art von. Ich habe das schon irgendwo in einem Film gesehen. Und ich war echt kurz so, hä?
Und da gebe ich dir auch recht, die Geschichte rund um ihren Vater wird sehr schnell runtergebetet.
Ja.
Mit auch, es soll ja dann kurz einen Cliff, also soll ja kurz was aufmachen von wegen, ja, jetzt will sie Rache nehmen für ihren Dad. Aber das kommt ja gar nicht in dieser Geschwindigkeit auf. Und es wird ja auch nicht sonderlich lebhaft erzählt. Es wird ja einfach wirklich runtergebetet.
Ja.
Und ja,
und es eigentlich, ist so, genau, eigentlich finde ich es ja mega cool, dass man dem ganzen Tiefgang gibt. Aber hätte man sich dann nicht dafür ein bisschen mehr Zeit nehmen sollen und vielleicht halt, nur weil ich es auch so mittelmäßig fand, die Verfolgungsjagd durch den Dschungel irgendwie ein bisschen abkürzen und dafür zwei Viecher rauslassen und die Zeit lieber auf sowas verwenden?
Ja.
Stelle ich jetzt einfach mal so in den Raum, wird es auch keine richtige oder falsche Antwort wahrscheinlich geben, aber so vom Gefühl her, ja, fand ich es ein bisschen schade, weil eigentlich finde ich es ja cool, wenn sich Gedanken gemacht wird, wie man Sachen verknüpfen kann.
Auf jeden
aber schön,
Fall,
dass es dir auch so ging.
Das macht ja jetzt vor allem noch die Sache auf, dass Octopussy ja auch nicht gerade für die gute Seite spielt, sondern ja ihr eigenes Ding da am Laufen hat. Ich glaube, wir haben jetzt noch nicht ganz so viele Informationen, das kommt ja eher in der zweiten Hälfte, aber es ist, also das meinte ich am Anfang mit, es ist vielleicht ein bisschen zu vielschichtig. Wir haben ja einerseits den Orlov, dann haben wir den Khan, die auch alle irgendwie so ihr eigenes Ding machen.
Und alle hängen irgendwie zusammen als böse Seite, weil Octopussy hat ja offensichtlich auch was mit Khan am Laufen.
Genau.
Ja.
Also es ist sehr komplex alles und ja, hinten raus wird es dann noch ein bisschen verwirrender, weil man dann nicht so genau weiß, welche Seite jetzt wo noch mit drin hängt und wozu für zuständig ist. Ja, das war unser Ausflug nach Indien, ehrlicherweise. Also wir hatten anfangs ein bisschen Deutschland bekommen. Spoiler, wir werden am Ende auch noch ein bisschen Deutschland bekommen. Aber viel spielt sich jetzt gerade rund um Indien ab.
Finde ich erstmal soweit, kann man mal machen, hatten wir so jetzt noch nicht drin. Ist ja ein Teil von Asien, den wir jetzt, glaube ich, in den Filmen sogar eigentlich noch gar nicht drin hatten, in der Tiefe vor allen Dingen nicht. Ja, kann man auf jeden Fall mal als Land machen. Ich meine, Indien hat an sich viel zu bieten, finde ich. Also kann man sich ja viel eigentlich rausholen.
Ja, ich glaube, in die Bewertung oder in die Ausklamüsterei müssen wir heute noch nicht gehen. Ich glaube, das können wir beim nächsten Mal recht gut verpacken. Da bietet sich das mehr an. Aber vielleicht ganz kurz, kannst du mir mal deinen ersten Eindruck so schildern vom ersten Teil. Ja, kurz und knapp, hat es dir zugesagt? Oder
auf jeden Fall, wir haben ja das eine oder andere zwar kritisiert, aber im Großen und Ganzen fand ich, konnte man sich das ganz gut erstmal geben. Wie gesagt, ein, zwei Sachen, die vielleicht nicht ganz klar sind, wie jetzt am Ende vor allen Dingen, aber davor konnte man dem gut folgen und fand, war es jetzt auch nicht schlecht gemacht. Also erstmal den Grundaufhänger, die Grundidee, solide. Also ich hätte jetzt so von der ersten Hälfte erstmal gesagt, knüpft ganz gut an das von davor an, vielleicht wieder ein bisschen mehr Humor drinne, aber noch nicht so, dass einem super arg auf den Sack geht. Finde ich ganz gut bisher so. Kann man machen.
Ja, ich denke auch, du hast eine relativ okaye Story, also wieder sehr bodenständig. Man hat den klassisch zeitgemäßen Ost-West-Konflikt reingepackt, aber mit einer tieferen Ebene. Also da ist man dann wirklich eher unterwegs wie in tödlicher Mission und weit weg von Moonraker, Gott sei Dank. Und hat sie jetzt bisher auch schon mal die Tuk-Tuk-Verfolgungsjagd, die recht spannend war. Und auch dieses
und auch relativ lang. Also
Trouble in the Jungle-Ding, wo James da vor Tierwelt und vor Khan flüchten muss, das war auch, fand ich, nicht schlecht. Es kommen noch ein paar Action-Szenen, die fallen mir dann noch ein bisschen besser, aber von der Grundaufmachung her finde ich es auch sehr solide. Es ist, wie gesagt, von der vielleicht ein Ticken zu verkopft gedacht alles mit den Zusammenhängen und ähnliches. Und wie du schon sagst, dann bringst du da noch so eine unnötige, private, oder nicht unnötig vielleicht, aber sehr kleine, unnötige private Referenz von Octopussy mit rein, die du ja dann auch noch irgendwie reinserviert bekommst, aber in der Kürze oder in der Tiefe gar nicht richtig
zu komplex, ja. Gebe ich dir recht, auf jeden Fall. Also, sind wir, glaube ich, durchaus ein Ansatz, mit dem wir in der zweiten Hälfte nochmal wo wir was erwarten dürfen und da bin ich gespannt, ob man daran anknüpfen kann oder ob du, wie du auch schon gesagt hast, vielleicht noch verkopfter wird, unverständlicher oder Sachen auch wieder schlechter oder besser werden. Bin gespannt.
Und was ich auch sagen muss, der Altersunterschied zwischen Connery und Maude Adams finde ich jetzt nicht so schlimm.
Angenehmer, auf jeden Fall.
Wie im vorherigen Teil, wobei ja jetzt bisher James ehrlicherweise mit Magda verkehrt hat und noch nicht mit Octopussy. Und da ist es dann doch wieder so ein paar Jahre Unterschied, schätzungsweise.
Ja, das stimmt. Aber es ist trotzdem gefühlt ein bisschen angenehmer und nicht mehr ganz so unangenehm wie mit im letzten Film mit Bibi.
Ja, das war schwieriger. Ganz schwierig. Okay, dann haben wir noch eine finale Kategorie, bevor dann diese Folge auch schon sich dem Ende neigt, nämlich unser Quiz. Unser Quiz heißt, ich habe vorbereitet und du darfst ausführen. Wie immer habe ich wunderbare 6 mögliche Fragen für dich dabei. 2 davon werden jetzt in diesem Zusammenhang vom Film gestellt, eine heute, eine in 2 Wochen und die anderen 4 werden dann im Buch platziert werden. Also, beziehungsweise in den Kurzgeschichten. Ich habe für dich klassischerweise wieder die SchauspielerInnenfrage. Theoretisch die Drehfrage, die würde ich aber gerne aufs nächste Mal auslagern. Das passt inhaltlich besser. Eine Fahrzeugfrage, eine Auftragsfrage, eine Drehortfrage und eine Regiefrage.
Ich habe mittlerweile tatsächlich keinen Überblick mehr, ob ich noch eine Fragenkategorie noch nie beantwortet habe, aber ich würde tatsächlich da letztes Mal so mäßig erfolgreich nochmal direkt auf die Regiefrage gehen, in der Hoffnung, dass vielleicht durch die Vorbereitung ein bisschen mehr hängen geblieben ist.
Okay. Die Frage ist schnell gestellt. Mal gucken, wie schnell die Antwort kommt oder ob sie kommt. Wer interpretierte den Titel des Abspanns All Time High? Ist auch die des Intros.
Ja, also das heißt, wer hat den gesungen sozusagen?
Ja.
Da müssen wir uns natürlich in die weibliche Richtung orientieren, aber da bin ich tatsächlich, kann sein, dass ich es falsch ausspreche, aber bin ich durchaus vorbereitet.
Oh.
Immerhin mal. Genau, das war eine gute Rita Coolidge. Cool. Ich glaube, es ist Coolidge, aber ich würde es mal Englisch aussprechen.
Ja, passt. Also ich Bauchsprache weiß, kann ich jetzt leider auch nicht unterstützen. Das ist auf jeden Fall die richtige Antwort. Also
die
sehr
Frage,
gut
wer da beantwortet. Eher, natürlich wenig recherchiert, ob man die noch von anderen Sachen kennt tatsächlich. Sagt mir erstmal gar nichts.
Mir auch nicht.
Okay.
Ist natürlich auch eine dankbare Frage für den Film. Ich glaube, in den Büchern kann das durchaus einem das Genick brechen.
Ja, auf jeden Fall. Und vielleicht auch schon nächste Woche, wobei man hätte es dann nochmal fürs Ranking vielleicht vorbereitet. Dann hätte man es noch präsent gehabt, aber...
Stimmt. Ja. Ich finde es immer spannend, dass hier immer nach dem Abspanntitel gefragt wird und nicht am Intro-Titel. Gut, das überschneidet sich in den meisten Fällen ja, ehrlicherweise. Ja. Aber vom Prinzip her, ja, damit hast du direkt die ersten 50% schon mal richtig gehabt und kannst nächste Woche dann wieder mal auf die 100 gehen, würde ich sagen.
Das wäre super. Vielleicht auch noch ein Take dazu. Titelsong wurde, glaube ich, auch während dem Film nicht nochmal aufgegriffen. Ist, glaube ich, wirklich Abspann und Intro. Vielleicht nächste Woche nochmal checken, aber im ersten Teil auf jeden Fall nicht, da bin ich mir ziemlich sicher. Gut. Zeigt vielleicht auch, dass der so mittelpassend ist, um da vielleicht nochmal auf den Anfang zurückzuspringen.
Maybe auch das. Okay, Freunde und Freundinnen der gepflegten Podcast-Unterhaltung, damit sind wir für heute am Ende, in 2 Wochen aber selbstverständlich wieder für euch da mit weiteren Inhalten rund um Octopussy. Und können damit dann den vorletzten Moore-Film abschließen und schon mal in Richtung letzten Moore-Film hinblicken. Und damit auch erstmal für uns dann der letzte Film vor den Büchern. Das hat aber noch Zeit. In 2 Wochen geht es dann erstmal mit Octopussy weiter.
Ganz genau. Also haben wir noch knapp einen Monat filmerische Qualität. Danach geht es Richtung Lektüre. Freue ich mich auch irgendwie schon wieder drauf. Könnte vielleicht auch nochmal einen anderen Blickwinkel geben. Aber soweit wollen wir noch nicht sein. An dieser Stelle vielleicht erstmal gute 2 Wochen. Viel Spaß mit der Podcast-Folge und ja, bis in 2 Wochen an dich gerichtet über den digitalen Bildschirm.
So machen wir das. Haltet die Ohren steif und seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. In dem Sinne, macht's gut.
Macht's gut.